Herzlich willkommen zu Triathlon Chat Nummer 131 und heute geht es 132.
Zwei.
Oh nein.
Zwei.
Ah, das ist also peinlich.
Late Night Session.
22.42 Uhr. Komm, wir machen also pickepacke voll Race Action vom Wochenende bis hin zu grundsätzlichen Athletensachen. Was für Athletentypen gibt es? Wie muss man trainieren? Was ist der Gesamtload? Was, also,
letzte Leute, halbe Stunde war am spannendsten.
Leute.
Obwohl, weiß ich nicht.
Hört euch den Podcast einfach an. Fertig, Ende aus. Wir springen in die Werbung und dann starten wir einfach rein.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Sind wir drin im 132, Niggi Boy.
132, so 100. Sieht's aus, Nils. Soweit sind wir schon gekommen.
Soweit sind wir schon gekommen. Und wir sind, haben so kurz überlegt, natürlich müssen wir über Jesolo reden. Aber wir müssen auch, weil wir beide ja schon, wir haben ja vorher schon darüber geredet. Und jetzt sind ja, die Jungs von Red Race sind ja das Trucker gefahren. Da kriegt man Bock, ne?
Alter, ich hatte wieder FOMO. Und auch Simon Gehr hat ja dann da noch seine Fotos gepostet. Weiß nicht, ob du die heute gesehen hast.
Doch, habe ich auch. Geil. Oh,
also das ist natürlich auch das Gravel-Influencer-Event schlechthin gewesen. Also ich glaube, mehr Influencer.
Wir wurden geinfluenced.
Es hat 100% funktioniert. Und also nächstes Jahr müssen wir, also wir müssen jetzt schon uns für diesen Newsletter anmelden. Sobald die Startplätze da sind, müssen wir uns einen schnappen. Die Frage ist jetzt nur, Nils, ich weiß genau, dass du jetzt so, wo Ruben und so die ganzen Red Race-Leute da die 200 gefahren sind und wir das ja auch vorhatten, dass du da richtig Bock drauf hast. Aber nach Malle 312 hätte ich ja auch Bock auf die 350er.
Ja, aber du bist ja eh, das haben wir jetzt auch beim Matschfuß. Du bist ja out of competition.
Du musst ja nur mal trainieren. Du faules Stück.
Ja, faules Stück. Oh. Wir nehmen wieder abends auf, weil ich habe heute das erste Mal seit Ewigkeiten wieder so eine schlaflose Papanacht. Kasper hatte gestern wirklich gekotzt, die ganze Nacht bis 4 Uhr morgens. Und wir sind ja wirklich, da ist mir das wieder aufgefallen, wie verwöhnt wir sind. Der wird ja jetzt bald 8. Und wir haben echt, ich glaube, solche Nächte, man redet sich das ja immer schön, aber ich würde jetzt wirklich sagen, die kannst du fast an einer Hand abzählen. Das stimmt jetzt vermutlich nicht. Wahrscheinlich sind das dann doch 2 Nächte. Aber es war echt nicht oft. Und es gibt ja, du hörst es ja immer wieder, oh, meine Kinder sind andauernd krank und da und hier. Und das ist ja, du hast dann da so einen kleinen Wurm. Gott sei Dank war es bei ihm wirklich nur Spucken. Aber trotzdem. Also A ist die Erkenntnis der Nacht. Conclusion of the day, würde Lothar jetzt wieder sagen. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich in so einer Situation an Rabenpapa-Strukturen habe und so. So, das, ich habe auch überlegt, ich habe da heute Morgen wirklich lange drüber nachgedacht. Also worauf ich hinaus will, eins nach dem anderen, da sind Mütter schon besser, ne? Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob ihr schon viele solche Nächte hattet mit Frieda.
Ja, wir hatten ja jetzt letztens auch eine, wo sie dann nur gekotzt hat die ganze Zeit. Wir haben dann uns das Ding schön geteilt. Ich habe halt die ganze Suppe dann da schnell aufgewischt und Jana hat sich um Frieda gekümmert. Und weil du musst ja dann auch, ich weiß nicht, wie es bei Caspi war, der wird da ja schon fähiger sein zu spucken. Bei Frieda ist dann natürlich auch immer ein kompletter Outfit-Wechsel wieder angesagt,
nee,
weil
das
alles
ging.
Voll ist.
Es war nur einmal Bettwäsche, die habe ich dann auch tatsächlich, also da war dann die Rollenverteilung gleich. Ich habe dann die Bettwäsche abgezogen und runtergebracht und alles, also in die Wäsche gleich, weil sonst ist es halt echt bitter.
Ja, das musst du direkt machen.
Anna dann Kopf gehalten und alles und klar, der ist dann schon so, dass er dann auch den Eimer natürlich trifft und
das ist schon mal viel wert, kann ich dir sagen.
Sehr viel wert. Das nennt sich Evolution. Lernen aus Fehlern, wobei die wissen ja auch nicht, dass es Fehler sind.
Ja, genau.
Einfach neue Fähigkeiten, aber irgendwann waren wir dann so erschöpft und da habe ich dann so heute Morgen drüber nachgedacht. Ich habe, glaube ich, so 2 oder 3 Kotzrunden habe ich verschlafen. So. Bei der letzten war ich dann wieder dabei um 3:30, da habe ich dann auch wieder irgendwie Eimer ausgeleert und Kopf gehalten und alles. Aber da waren 2 dabei, da habe ich mich so ein bisschen rausgenommen. Und da habe ich überlegt, ob das so dieses Athletending, ach nee, ich muss jetzt schlafen, ich muss ja morgen wieder fit sein, ob ich einfach nur ein Rabenvater bin oder, und da hatte ich jetzt ein bisschen auf deinen Beistand gehofft, das ist einfach, Mütter sind da halt einfach besser als Väter. Also die sind einfach so.
Also Mütter sind generell deutlich besser als Väter, das kann man, glaube ich, pauschalisieren schon mal.
In sowas.
Und auch
in
schneller und erkennen auch so.
Die wissen, was los ist.
Ja, die wissen sofort, was los ist. Wir hatten es auch jetzt Sonntag noch beim Autofahren, da fragte Frieda, Jana dann irgendwann, Frieda, ist dir schlecht? Da hat sie schon so ihre Jacke rausgeholt von hinten und ihr auf den Schoß geschmissen und keine 10 Sekunden später
schwitzte schon so, kam es raus
und der ganze Sitz und ihre Jacke und alles war voll. Mm. Wir mussten anhalten und ja, Mama hat sich wieder um Frieda gekümmert und Papa hat den Autositz versucht, sauber zu kriegen und irgendwie abzuwischen.
Hat die Sonne geschienen und waren 30 Grad.
Ja, nicht ganz. 20 zum Glück nur. Aber ja, das passiert halt mit so einem kleinen Wurm. Aber wir haben uns da eigentlich, ne, ich würde schon sagen, dass ich war schon bei jeder Runde dann auch dabei.
Okay, ja, dann sind es doch meine Fähigkeiten. Ich dafür war ich dann aber heute mehr oder weniger tagsüber in Charge. Und da war das aber auch so.
Dann ist ja auch wieder ausgeglichen. Das ist ja, du kannst es ja, wichtig absolut. Ist ja nur, dass du es merkst, Nils. Wenn natürlich, du das nicht gemerkt hast, dass du die Runde ausgelassen hättest und nachher nur nach 2 Wochen die Keule kriegst.
Nein, um Gottes Willen. Aber ich habe so drüber nachgedacht, ob das vielleicht einfach so genetisch bedingt ist, dass die Mütter dann doch.
Nee, du warst einfach zu lange richtig Profisportler, was ich ja nie war. Und du hast das einfach tiefer drin als ich.
Ja, so dieses Ausblenden, dass du dann halt einfach schlafen kannst. Und weil du weißt, dass Schlaf elementar ist. Aber wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, ist, wie fertig man nach diesen Tagen einfach ist. Wenn du dann wirklich irgendwie so, ich glaube, um 4 sind wir dann letztendlich eingepennt. Und dann klingelt der Wecker ja dann doch um 7 oder um 6:30 bist du wach. Dann schickst du noch eine Nachricht an die Schule, dass Kasper heute nicht kommt. Und bist dann halt komplett am Schielen. Und das zieht sich einfach den ganzen Tag. Das war wirklich, also, naja.
Ja, vor allem, du pennst ja dann auch nicht mehr gut, wenn du 4 einpennst, weil du die ganze Zeit Angst hast.
Ja, mit einem Ohr bist du dann halt doch auf einem Auge blöd.
Das ist so.
Du hörst die ganze Zeit und denkst dann so, oh shit, gleich kommt wieder was. Und dann aber auch, und das ist dann doch wieder so diese Mama-Papa-Theorie, er hat auch irgendwie dann auch ein bisschen Fieber bekommen und war heute dann echt durch. Und dann kam irgendwann nachmittags, kam dann Mami wieder dazu und da war sie dann wieder besser drauf. Vielleicht lag das auch an dem Saft, an dem Ibuprofensaft, den er dann doch gekriegt hat. Das war dann natürlich anders Begründung. Ich glaube, es lag dann einfach daran, dass Mama, ich glaube, das ist auch so ein junges Mädchen-Ding. Du hast ja eine Tochter, die ist dann einfach, wenn Papi da ist, das ist dann einfach gut.
Und ja, das ist so geil. Das ist auch
bei den Jungs, ist es dann doch einfach die Mama. Ich weiß es ja bei mir selber auch.
Ich weiß
auch
so noch nicht, wie sich das bei uns entwickelt.
Doch, also, ach klar, Niki Boy.
Manchmal ist Papa richtig angesagt, manchmal ist Mama richtig angesagt. Das ist gerade so, die kann sich ja jetzt richtig mitteilen und auch sagen, was sie will. Und das macht sie auch. Also, ich weiß nicht, von wem die das hat.
Ja, aber das weiß ich auch nicht. Das weiß ich auch nicht. Ich weiß es auch bei Kasper nicht. Der hört auch nicht auf zu quatschen. Der quatscht den ganzen Tag und dann denke ich immer, woher hat er das? Woher hat er das so? Das war auch so im Lehrergespräch war das auch so. Kasper, du musst auch ab und zu mal andere Leute ausreden lassen. Und dann dachte ich so, Frau Willmann, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich kann es nicht erklären. Ich weiß nicht, woher er das hat. Das weiß ich einfach nicht.
Das Schlimme ist, wahrscheinlich werde ich genau dieses gleiche Gespräch auch irgendwann mal führen.
Oder außer dieses Verlieren können. Das war auch. Und Kasper, es ist nicht schlimm, wenn ihr mal verliert. Es ist nicht schlimm. Und dann sagt er, doch, wenn die anderen schlecht sind, ist das scheiße. Und dann dachte ich, ja, das hat er auch nicht von mir. Und du denkst, du kriegst immer mehr Puls, wirst immer verlegener. Und dann gehst du so die Treppe runter und denkst so, deine Lehrerin, die ist schon nicht schlecht. Und du weißt ganz genau, sie hat dich einfach voll erwischt. Und dann habe ich auch nur gesagt, Anna, das nächste Elterngespräch übernimmst du wieder. Ist mir zu peinlich. Oh Mann, echt herrlich.
Oh, ich habe die Tränen in den Augen.
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Das ist
So. Ich bin sehr gespannt auf diese ersten Gespräche. Aber es deutet sich sowas schon an. Das ist dann so wirklich bei Frieda morgens so, weil meistens Jana pennt da noch und ich stehe halt mit ihr auf. Da hat sie sich so dran gewöhnt. Wenn ich dann mal sage, morgen, ich müsste irgendwie mal auspennen, ich bin echt platt. Sagt Jana, ja, kein Problem, ich stehe heute mal früh auf. Dann will sie nehmen. Nein, Mama, nein, Papa, Mama, bye, bye. Und dann abends genau das Gleiche, wenn ich sie ins Bett bringen will, dann fängt sie an zu schreien, fängt an, mich wegzuschubsen und sagen, nein, Mama, nur Mama, Papa, bye, bye. bye bye und guckt mich an und fängt an zu winken, bye bye. Und dann weißt du, du hast keine Chance, die heute ins Bett zu bringen. Das
ja,
ist,
das wird die nächsten, gut, das hört jetzt irgendwann dann im Alter von Kasper auf, aber das wird einfach so bleiben. Ja. Also morgens bist du in Charge, abends ist dann ja. Jana in Charge.
So, zurück zu Trackern jetzt.
Kurzer Exkurs. Genau, jetzt überlegen sich einige wieder doch nochmal, nee, das lassen wir noch mit dem Eltern bleiben.
Ich glaube, das Geile daran ist, ein paar denken sich, ja, kann ich, also genauso ist es bei uns, die auch Kids haben, und andere denken sich, oh, Kinder?
Nee, lass mal.
Vielleicht trainiere ich doch lieber.
Hab ich gesagt?
Und Kinder kosten ja auch so viel, vielleicht kaufe ich mir noch ein drittes Rad.
Ich habe den Witz mit dem Porsche gelesen, aber das ganz, habe ich dir schon erzählt, oder? Papa, warum fahren wir eigentlich keinen Porsche? Wenn der Grund nach dem Grund fragt. Und ich wollte jetzt sagen, Papa, warum steht bei dir eigentlich nicht S-Works auf dem Rahmen, sondern nur Specialized? Ja, wenn der Grund nach dem Grund fragt. Ah, herrlich, die kinderlose Gesellschaft. Scheiße, nein, aber das ist ja auch, das macht ja einfach auch wahnsinnig viel Spaß. Und gerade dieses, und dann schließen wir den Eltern werden Ratgeber oder nicht werden auch ab. Gerade dieses wirklich Erkennen von den, man erkennt ja auch positive Dinge, weißt du, es gibt ja auch Sachen, wo man denkt, das ist eigentlich ganz gut, dass ich so bin, also hoffe ich, dass jeder das über sich denkt, sonst wäre es ja traurig, und das erkennt man bei den Kindern ja auch, irgendwelche Fähigkeiten oder irgendwelche Charakterzüge oder sowas, aber wenn das dann also die Charakterzüge sind, wo du halt selber denkst, oh, da könnte ich mal ein bisschen cooler sein oder da könnte ich auch mal meine Schnauze halten oder was auch immer, und dann ist dein Kind einfach ganz genauso, dann denkst du echt so, Wahnsinn. Aber das ist schon echt spannend.
Aber dann weißt du auch wieder, Nils, das muss genetisch sein.
Ja, ja, klar.
Also du kannst da selber nichts für. Das ist einfach so.
Und wir haben auch, und das ist die perfekte Überleitung zum Trucker, wir haben am Wochenende, langes Wochenende wegen 1. Mai, haben wir dann Fahrradtouren gemacht und sind wirklich über Abschnitte gefahren. Ich habe das ja schon beim Herbstmatschfuß letzten Jahres erzählt, dass der so cool war, weil wir da ja am Wochenende oft sind. Und dieses Wochenende waren wir wieder bei Annas Papa und sind dann halt wieder die Abschnitte vom Matschfuß gefahren. Und dann sind wir so durch den Wald gefahren und das war jetzt das erste Mal, dass Kaspi halt dann dabei war mit seinem Kuhbike, Mountainbike, und dann ich mit dem Opa-Fahrrad von Opi Hans so schön so richtig aufrecht und hier so, ich wusste gar nicht, dass das gefederte Sättel sogar. Und dann ist der da aber wirklich, das war echt cool, wie er dann so runtergefahren ist, und das ging dann ja auch da so ein bisschen rauf und runter, also für norddeutsche Verhältnisse aus holsteinischer Schweiz bei Lütjenburg Richtung Howacht, und dann meinte er auch so, Papa, ich will echt mal jetzt auch wieder mit dir graveln. Ich habe mal Bock, mit dir zu graveln.
Geil.
Aber ja, alles klar, wir graveln. Und dann fand er die Strecke so schön, dass er dann auch gesagt hat, ich will morgen unbedingt mit dir laufen, weil er auch das Zehntel gerannt ist. Und dann sind wir wirklich ein Sechser. Dann ist
krass.
Stolzer Papa auch genug. Im 25er Schnitt. Das war seine Idee.
Was?
Und ja, 25er Schnitt. Das war seine Idee, hat richtig Bock gemacht. Nach 3 Kilometern, er wollte halt unbedingt bis zu dem Wald. Das ging da so richtig schön durch die Felder. Und das ist natürlich der absolute Knaller gerade mit der Rapsblüte, und es war so richtig klare Luft auch bei uns an der See, dann war relativ kühl, 13, 14 Grad, aber trotzdem richtig schön, und wollte unbedingt bis zum Waldstück, 3 Kilometer hin, 3 Kilometer zurück, und im Waldstück hat er sich dann erstmal hingesetzt, meinte, puh, ich kann nicht mehr, ja gut, 1 Minute Pause, dann geht's weiter, und dann ist er aber wieder zurück und dann genau die gleiche Pace und dann noch schön Endbeschleunigung, letzter Kilometer 501 und dann war er auch, platt, aber es hat richtig Spaß gemacht, und jetzt will er unbedingt mal, wenn ich gravel, will er unbedingt mal mitkommen, und dann ist ja auch schon, er braucht jetzt auch wieder ein neues Fahrrad, das ist ja schon echt brutal, in dem Alter brauchen die ja einfach nahezu jedes Jahr ein neues Fahrrad.
Da gibt's ja auch diese Leasing-Sachen. Kannst du auch
bei
so
Kindern?
Ja, doch. Ich weiß nicht, ob das noch kleiner ist, aber diese Woom-Bikes oder so, die überall rumfahren, die kannst du auch leasen.
Aber Woom ist so, das ist das ist so wie, glaube, wir kennen ihn, jetzt mache ich mich wieder unbeliebt, aber jeder fährt mit Woom.
Ja, aber es geht doch einfach nur darum, dass wenn du alle halbe Jahr ein neues Rad brauchst, dann schickst du das zurück und kriegst dann das größere. Und
aber du kannst
die Rad dabei und fertig ist.
Ja, aber die Räder, die kosten alle, also die teuren Räder sind alle gleich teuer, und das Gute ist tatsächlich, du kriegst die eigentlich auch alle fürs gleiche Geld verkauft.
Ah ja.
Also du zahlst dann irgendwie, kriegst dann 50 Euro weniger, je nachdem natürlich ein bisschen, wie du das Rad pflegst. Aber wenn das jetzt nicht komplett runtergerockt ist, kriegst du eigentlich den gleichen Preis.
Ja, du kannst es ja noch pimpen. Machst gewachste Kette drauf und dann kannst du...
Und jetzt, du hast wieder meine Gedanken gelesen. Und ich habe wirklich überlegt, weil er braucht jetzt also wieder ein neues Fahrrad. Und dann habe ich so überlegt, okay, was kannst du machen? Weil wenn er wirklich Bock hat, mit zu graveln, dass du mal so eine Stunde, wenn du irgendwie durch den Wald fährst. Und dann habe ich so überlegt, ob es, also, klar, Mountainbike und dann aber schon schmalere Reifen. Weißt du, dass er so ein bisschen schneller fahren kann?
Er muss ja gar nicht schmalere Reifen unbedingt. Also das ist ja jetzt auch der Trend bei Gravel, bei den Pros geht ja auf immer breiter irgendwie. 50 mm oder viele fahren sogar Mountainbike-Reifen.
Mhm. Ja. Also. Aber der Gedanke war dann gleich so, was ich pimpen könnte. Ja. Rennlenker montieren, wobei das ist nicht gut von der Position her.
Enger Lenker, gewachste Kette, schnelle Reifen auf jeden Fall.
Ja, aber da gibt es, glaube ich, bei der Kindergröße nicht so viel Auswahl.
Ja.
Ist wie ein Tubeless vielleicht?
Ja, Tubeless auf jeden Fall. Oder ein TPU-Schlauch.
Ein TPU-Schlauch habe ich auch schon überlegt. Gibt es aber in der Größe auch nicht, aber müsste man mal recherchieren.
Ja, dann Tubeless gibt es bestimmt.
Das auch nicht? Weiß ich, glaube ich nicht, nee.
Das ist ja eine Marktlücke.
Absolut.
Das ist Kinder Race-Bikes gibt es nicht oder was? Für ambitionierte Eltern? Was ist das denn?
Also das ist halt wieder unsere
Bubble. Das muss jetzt erstmal googeln.
Das muss erstmal gegoogelt werden, Kinder. Tubeless. Aber naja, den Gedanken hatte ich. Aber so, jetzt komm, jetzt haben wir, ja nee, nicht googeln. Wir haben gerade den Sprung zum, die Kurve gekriegt zum Tracker. Also Tracker, Monster-Event, Ruben saustark gefahren. Du hast es gesagt, Simon, ist auch Simon auch die 200er gefahren? Simon Gehr?
Ich
glaube ja, ne?
200 oder ist er sogar die 360?
Ich glaube, er ist 200 gefahren, genau.
Ich glaube 200, ja. Doch, 200.
Aber jetzt gibt es ja eine noch längere Strecke, da ist Sepp Zweiter geworden. Sepp Breuer. 520 oder was?
580, glaube ich sogar. Alter. Und Alex Schmidt ist das Ding auch gefahren. Also super krass. Und hier, Jens Frommold ist das Ding auch gefahren.
Ne, Jens ist, glaube ich, die 360.
Nein, Jens ist die 580 gefahren.
Alter.
Ja. Ich habe nämlich auch gedacht, der fährt die 360 und dann schmeiße ich den Tracker an, weil ich gucken wollte, wo Sepp Breuer ist und bei Kilometer 50, ich weiß nicht, ob das noch Tracker-Issues waren, aber auf jeden Fall war Jens Frommold 10 Kilometer vor Sepp Breuer bei Kilometer 50. Da also das ist gedacht, so ein... Oh, weiß nicht, ob ich vor Sepp Breuer auf so einer Ultradistanz fahren würde, ob das eine clevere Idee ist, aber vielleicht waren da die GPS-Tracker auch noch nicht eingenordet.
Das ist ja eigentlich für so, finde ich, im Januar ist das ein guter Monatsumfang. Wenn du im Januar 580 Kilometer fährst, dann war das ein solider Monat.
Also das ist, wenn ich jetzt mal reingucke.
Nein, du jetzt nicht. Du bist ja im Januar gar nicht gefahren.
Nein, ich meine, ob ich überhaupt schon mehr hatte einmal dieses Jahr als 560.
Im Monat? Ja, als du dich vorbereitet hast.
Ja, doch, klar. Ja, ich hab Wochenumfänge im Kopf gehabt. Ja,
nein,
ja,
da bist du das pro Woche gefahren. Ich rede vom Monat. Aber ist auch für einen Monat. Das ist auch nicht schlecht. Im Monat, dann fährst du jede Woche 150 Kilometer. Das ist ordentlich.
Ja, schon, das passt. Im März hatte ich 160, 150 in der Woche, ja.
Ja, siehst du, dann bist du bei 580 Kilometern im Monat.
Ja.
Kannst du gut Volumen aufholen. Aber also ich, ganz ehrlich, wir sind uns einig, das ist, glaube ich, wirklich ein richtig, richtig geiles Event.
Ja. Müssen wir.
Und Wenke ist auch gefahren. Wenke Kujala ist auch gefahren. Und sie, da müssen wir nochmal nachhaken, Wenke hat mir nämlich, als wir im Januar auf Lanzarote waren, hat sie mir erzählt, sie fährt auch die 200er. Dann habe ich aber gesehen, dass sie die 100er gefahren ist. Und das war ja eigentlich auch fies, weil das sind ja immer unterschiedliche Tage.
Mhm.
Und Samstag war, glaube ich, richtig gutes Wetter.
Und Sonntag Regen.
Ja, die 100er wurden dann echt bestraft. Wobei 100 ist dann ja auch okay, das geht dann schon noch. Aber stell dir vor, du hast dann irgendwie 580 und dann regnet es die ganze Zeit. Das muss ja echt fies sein. Aber auf jeden Fall Monster-Event, wirklich richtig, richtig cool. Und wir fahren ja im Juni eine Woche nach Girona wieder mit den Boys of Gucci. Die heißen jetzt nicht mehr Gucci Boys, sondern Boys of Gucci. Und da.
Hast du euch umbenannt? Rebranding?
Ich hab das gemacht. Weil ich war ja letztens, bin ich mit denen wieder gefahren. Dann stand ich an der Ampel neben denen, beide ihre Panormal-Hipster-Rüstung an. Ich mit meinen Gastelli-Radsachen, sie mit ihrem S-Works-Rad, ich mit meinem, ich weiß gar nicht, wie das andere Modell heißt. Expert, glaube ich, oder Pro oder. Auf jeden Fall das nicht S-Works-Modell. Das Modell
steht einfach nur Specialized drauf.
Und dann dachte ich halt einfach, die Jungs sind Boys of Gucci. Das ist einfach so. Also ich gehöre eigentlich gar nicht dazu. Ich darf
mitfahren. Anhängsel so.
Ich bin der Fotograf für die Boys auf Gucci. Und da sind wir jetzt am Überlegen, ob wir Straße fahren oder ob wir auch Gravel.
Ja, mach mal Gravel, das ist schon richtig geil. Das macht schon Bock. Ich war ja schon zum S-Grade, da habe ich dir auch schon erzählt und davon geschwärmt und will dies ja auch wieder gerne hin. Da gibt es schon einfach richtig geile Gravel-Wege. Trucker müssen wir auch machen und du bist aber galant, bist du diese Frage aus dem Weg gegangen. Ob nee, jetzt 200 oder 260.
200. Also ich bin ja einmal diese 320 gefahren, da in Corona, Nordsee, Ostsee und back. Und das war echt nachher schon, das traue ich mir wieder zu. Und dann aber auch noch auf dem Gravelbike und dann bist du nachher unterzuckert und musst da die Abfahrten runterknallen und sowas alles. Nee, Gravel nicht. Du fährst ja auch viel langsamer. wärst du ja, keine Ahnung, 20er Schnitt oder 22er Schnitt. Mhm. Also
200 dauert auch schon lange, ne?
Das dauert schon lang.
Was war Ruhmunterricht 7,5 Stunden?
7,5, glaube ich, ja. Oder knapp über 7. Nee, knapp über 7. Ja. Der war schon stark. Der war echt gut.
Das ist echt stark.
Das ist wirklich
stark. Ich wollte gerade gucken, ob man es vergleichen kann mit Malle 312 dann auf dem Rennrad, aber das ist dann doch nochmal ein deutliches Stück länger gewesen.
Was du gefahren hast.
Das ist Ruhm schon echt richtig schnell gewesen. Was war denn der da platzierungsmäßig?
Ich glaube, der war 112er. Aber ich glaube, das ist auch ein Profifeld und ein Amateurfeld, oder? Ja.
Weiß ich nicht. Gravel und so, diese ganzen Mechanismen, Radsport, müssen wir uns mit auseinandersetzen. Jetzt habe ich, da bin ich nicht so textsicher wie im Triathlon.
Ja, komm, machen wir den galanten Switch da, wo wir uns auskennen. Jesolo.
Was für ein Rennen. Also hättest du mich gefragt, wer aus diesem Starterfeld gewinnt, hätte ich nicht das Podium genannt und wäre auch niemals auf dieses Podium gekommen. Aber es zeigt halt wieder, diese Pro-Series und auch dieses T100-Ding mit den Preisgeldern auf diesen Distanzen, das hat einfach was gemacht. Das hat diesen Sport einfach nochmal auf ein anderes Level irgendwie bewegt. Ich meine, wenn du siehst, was Rico da gemacht hat, fährt irgendwie knapp 380 Watt raus, 48er Schnitt, 4 Minuten Vorsprung und du denkst, ja, ey, Halbmarathon, 4 Minuten, das Ding joggt der jetzt halt nach Hause. Wenn der eine 1,12, 1,13 rennt, dann müssen die anderen 1,8 rennen oder so, 1,9 rennen und das wäre schon richtig krass und dann, ja, rennen die da, was war's? Ich habe jetzt die Zeit nicht mehr im Kopf, aber 1,6, 1,7, nee, ja. 1,6 war Valencia, 1,7, ne?
Hoch, 1,7 ja. Hoch, Bitardos. Da hätte man Bitardos.
Bitardidos.
Bitardidos. Also Bitardos, da hätte man schon, ich meine, der Typ hat jetzt schon einige Dinge abgeschossen und das war so eigentlich schon einer, wo man hätte denken können, okay, wenn das so eine Konstellation ist, wie sie ist, also dass halt eine große Gruppe vom Rad steigt, was man sich dann ja vielleicht hätte auch denken können, ist das schon auch einer, der ganz vorne mit reinkommen kann. Bei Cameron Main, den hatte ich jetzt vorher noch nicht gehört, habe ich danach nochmal geguckt, ist auch ein guter, sehr guter Kurzdistanzler. Emil Holm, halt einer von diesen Schweden.
Nee, Norweger.
Däne, entschuldige.
Däne
sind beide schon, wir sind schon beide Late Night.
Oh Gott.
Däne natürlich. Einer, ja. Das ist schon auch krass, ne? Also muss man eigentlich auch nochmal drüber reden, dass dieses kleine Land halt einfach so unfassbar viele gute Athleten hervorbringt. Aber Laufzeiten, Bitardos 1,7,59, Cameron Main 1,8,25 und Emil Holm 1,9,59.
Und ja, Top 3 unter 1,10. Also.
Das ist schon krass und halt, und das finde ich halt das Harte, Rico läuft eine 1,15 und wird damit dann nur nach der Performance Siebter und nur in ganz großen Anführungsstrichen. Dazwischen Jonas wieder saustark, Jonas Schomburg, jetzt Zweiter des Pro-Rankings. Wir haben es gesagt, nach der Performance. Nach der Performance in Südafrika, dass der jetzt mit Sicherheit auch aufs Pro-Ranking gucken wird. Damit sind die Wahrscheinlichkeit, denke ich, auch sehr groß, dass er auch in Frankfurt am Start sein wird, denke ich auf jeden
Fall. Ja, 100%.
Und ja, das ist das, was du gesagt hast. Also A, was glaube ich kein, also da hätte ich wirklich felsenfest drauf geschworen, dass ein Deutscher auf dem Treppchen steht.
Ja.
Also in der Konstellation, ja. wer alles da
Schombi,
war.
Schombi, Rico, Leo Arnold, Stratmann, Schaufler,
Jonas Hoffmann so. Einfach.
Das ist so, ja. Da hättest du gesagt, ja, irgendeiner kommt durch und ist safe.
Lasse Priester hätte mich jetzt auch nicht überrascht, haben wir auch gesagt, wenn der irgendwie mit vom Rad steigt, so, dann ist der auch ganz, ganz vorne mit dabei. Und das ist halt schon eigentlich so, wo du echt denkst, krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber was du halt auch gesagt hast, das Pro-Ranking, die Pro-Series, Ironman Series, das ist schon echt, ist irgendwie, ich will es gar nicht bewerten, ob es besser oder schlechter ist als PTO. PTO ist natürlich anders zubereitet und das Ganze drumherum ist bei der PTO anders. Wobei auch da muss man sagen, das finde ich Ironman besser wird.
Und ja, also wird auf jeden Fall besser. Ich habe eine klare Meinung eigentlich. Ich finde das Ranking und also diese ganze Serie bei Ironman geiler, weil es nicht beschränkt ist auf Athleten. Das habe ich, glaube ich, mehrfach schon gesagt. Ich mag halt, dann guckst du PTO, bist hyped und es sind die 20 geilsten oder sind halt nicht mehr die 20 geilsten, sondern dann halt die, also es sind halt trotzdem immer 20 starke Athleten am Start bei der PTO, Punkt.
So, 20, die zu den Besten der Welt
gehören. Ja, das Feld ist super dicht, super stark, müssen wir uns nicht drüber zu unterhalten, ist mega geil, aber dann guckst du den Livestream und siehst da halt 20 Leute Und jetzt hier waren es dann halt wieder irgendwie 70 Pros oder so. Und dann kommen halt auch so Überraschungen wie Cameron Mayne, von dem ich vorher ehrlich gesagt noch nie was gehört habe. Wo du auch sagst, den muss ich erstmal nachgucken, wer das ist. Bitados hast du schon mal gehört, trotzdem hast du den nicht voll auf dem Schirm. So, und diese Sachen finde ich einfach geil, wenn die passieren im Rennen. Für mich das große Problem bei Ironman ist aber einfach immer noch diese 12-Meter-Regel, ja, dass nicht per PTO die 20-Meter-Regel habe. Das halt so, weißt du, wenn jetzt da 20-Meter-Regel gewesen wäre, dann wäre halt Rico vielleicht am Ende dann doch noch auf dem Podium gelandet oder halt, also auf jeden Fall deutlich weiter vorne gelandet und nicht so viele wären so schnell gelaufen, weil da musst du dann auch gucken, ich meine, irgendwer hatte mal so ein bisschen Daten gepostet, auf Social Media habe ich es gesehen, wenn du guckst, Rico fast 380 Watt und dann hinten fährt halt einer 280 Watt,
ja. Ja,
das
ja.
sind 100 Watt in diesen Leistungsklassen, das muss man sich mal überlegen und klar rennst du dann halt einfach 5-6 Minuten schneller, wenn du 100 Watt weniger fährst.
Und hinten ist ja auch weniger, also wenn jetzt der Abstand größer ist, wenn 20 statt 12 Meter sind, hast du ja hinten auch wesentlich weniger Bewegung drin. Die Splits sind ja auch langsamer. Also die Gruppe an sich fährt schneller, als sie es fahren würde und du sparst mehr Kraft.
Ja.
Also wenn die 12-Meter-Regelung eine 20-Meter-Regelung wäre, dann wird ja hinten auch, also dann wäre das Gap von Rico wahrscheinlich auch größer gewesen. Und ich glaube, es macht halt auch was mit deinem Kopf, wenn du nachher halt einfach siehst, da kommt jetzt einer an, kommen zwei an und ich kämpfe halt ums Podest oder da kommt halt so eine Fünfergruppe an, die halt alle auch dann nicht nur 10 Sekunden langsamer laufen als du, sondern 30 bis 40 Sekunden pro Kilometer schneller laufen. Und das ist halt auch das, was halt auch, wenn du so Tracker liest, was ja dann irgendwie part of the game ist, und dann rechne ich natürlich dann immer sofort hoch, weil Zahlen ist halt im Coaching-Job irgendwie so dein Business und dann siehst du 2 Minuten, 10 Kilometer und dann rechnest du halt, ja, das sind 24 Sekunden pro Kilometer, das schaffen die nicht mehr. Weil 24 Sekunden pro Kilometer musst du in der Weltspitze erstmal schneller laufen. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass 1,15 eine Zeit ist, für die du dich schämen musst. Also überhaupt nicht. Wie gesagt, gerade auch nicht nach so einem Radsplit. Also da kommst
ja,
du normalerweise.
Er wäre ja deutlich schneller gelaufen, wenn er da nicht so einkassiert worden wäre. Dann hätte er sich auch noch mehr durchgezogen.
Das wollte ich gerade sagen. Also dann bist du halt ganz schnell nochmal irgendwie so bei so einer Minute oder so schneller. Aber dass dann halt einfach vorne Zeiten gelaufen werden, die rennen halt einfach 3,10 pro Kilometer. Und dann ist es natürlich klar, dass dann relativ schnell 24 Sekunden pro Kilometer hopp sind und dann reichen 2 Minuten halt auf 10 Kilometer dann doch nicht mehr. Und da würde die 20-Meter-Regelung natürlich extrem helfen. Also wäre cool, wäre wünschenswert, dass da Ironman dann doch irgendwann nochmal zu übergeht. Aber das Niveau, das genau wie du gesagt hast, das ist schon krass so. Und letztendlich bei den Frauen ja auch. Also auch da muss man sagen, also wer da auch wieder extrem stark war und das ja nur eine Woche nach Valencia, da haben wir ja auch schon über die Laufzeit gesprochen, muss man dann jetzt aber tatsächlich auch, finde ich, nochmal mehr hervorheben, Dani Kleiser, weil das ja auch, die ist eben genau diese 1,15 gelaufen, die Rico halt auch. Also das sind halt einfach Männerzeiten. Das sind wirklich so richtig gute Männerzeiten, die sie jetzt regelmäßig läuft und das halt bei einem Back-to-Back-Race. Und auch da hätte man jetzt nicht unbedingt gedacht, sie ist, glaube ich, irgendwie als 12. oder 13. vom Rad gestiegen. Ist mit Ricky Güber zusammen dann vom Rad gestiegen. Hätte ich auch nicht gedacht, dass sie Anne dann noch einholt, wobei Anne natürlich auch jetzt kein A-Game hatte, wie sie selber gesagt hat, als dann auch noch den Ironman Südafrika in den Beinen hatte. Das merke ich jetzt selber auch, weil auch Ricky so dieses Südafrika je Solo und dann Ironman Hamburg und da musst du natürlich schon gucken, wie schaffst du das, dass du diese Mischung aus Regeneration, Aufbau, also Regeneration vom Ironman Südafrika, Aufbau auf den Ironman Hamburg und dann noch ein Rennen dazwischen, das ist nicht ganz so einfach. Das wird Anne, glaube ich, auch gemerkt haben, aber nichtsdestotrotz, Dani Kleiser wieder unfassbar starkes Rennen, unfassbar gut gelaufen und in den Top 5 halt einfach 3 deutsche Frauen dadurch, weil Lena Meissner wieder super abgeliefert hat, finde ich. Also richtig, richtig stark.
Ja, aber dann hat man vor allen Dingen noch einen riesen Schritt gesehen, ne? Also, dass sie unfassbar stark schwimmt, das wissen wir jetzt schon. Das hat sie bei jedem 70-3-Rennen eigentlich abgeliefert und auch bei den ITU-Rennen konnte sie ja immer vorne mit aus dem Wasser. Und da hat sie jetzt nochmal echt eine richtige Lücke gehabt und da fand ich das krasse nochmal zu sehen. Auf dem Rad hat sie, also da hat man halt gesehen, die Position ist nochmal deutlich besser gewesen. Sie ist ja wirklich sehr lange vorne gefahren und konnte sogar auf die direkten Verfolger auf 2 und 3 am Anfang auf den ersten Kilometern nochmal eine Minute rausfahren. Da habe ich schon gedacht, so krass, richtig, richtig starke Radperformance. Am Ende ist ihr dann, glaube ich, so ein bisschen, als die Lofseed sie überholt hat, der Saft auch ausgegangen beim Radfahren. Da sieht man dann vielleicht, hält es noch nicht komplett die 90 Kilometer für alleine von vorne irgendwie aus. Und der Lauf war ja dann auch noch super stark und einfach komplett solide mit 1,20, 27. Hat keine 1,15 von der Dani Kleiser, aber das ist auch da die Ausnahme. Also ist jetzt nicht, dass alle Frauen 1,15 oder 1,16 gelaufen sind.
Außer dann die Siegerin Löfseth.
Genau, außer die Siegerin.
Das ist schon krass, wenn die dann halt einfach wirklich so eine Radperformance zeigt und ja, dann halt einfach noch eine 1,16 drauf läuft.
Genau, 1,16,30.
1,16,28, also einfach nur eine Minute langsamer als Dani Kleiser. Und das ist dann halt schon krass, wenn du siehst, dass eine Lena einfach 6 Minuten Rückstand hat auf die Norwegerin, dann ja aber auch nochmal 2 Minuten Vorsprung auf die Französin Moyer und halt 10 Minuten oder 4 Minuten Vorsprung auf eine Dani Kleiser. Also das sind ja schon wirklich große Gaps. Aber krass, dass dann auch wieder so eine Norwegerin, die halt vorher auch auf der Kurzdistanz war. Also das sind halt einfach, es ist einmal die Pro Series, als dann halt auch dieses nacholympische Jahr. Das muss man halt auch sagen, ne? Dass du jetzt halt einfach sehr viele hast, so wie Jonas, dann halt auch die Solveig Löfseth, die dann halt einfach sagt, nee, mach jetzt halt Halbdistanz. Hat sie letztes Jahr, glaube ich, auch schon, aber dann wahrscheinlich mit einer anderen Konsequenz. Und auch ganz interessant, ist auch in der Trainingsgruppe von Mikael Iden, wo ja auch der Rudi van Berg auch immer noch trainiert, der ja letztes Jahr dann so ein klein bisschen auch nach der Geschichte mit dem Colin Chartier, das hat jetzt nicht nur damit was zu tun, aber da war ja dann doch auch so ein bisschen Bewegung drin in seiner Trainingsgruppe. Aber dann halt auch vor Paris, wo dann halt ganz klar gesagt wurde, nee, Christian Blumfeld und Gustav Iden machen so ihr eigenes Ding mit Olaf Alexander Buhr und Mikael Iden dann verbannt. Da waren ja auch so ein paar, das war, glaube ich, gerade für Gustav Iden nicht ganz so einfach, so diese Separation, weil vorher war Mikael Iden dann doch, glaube ich, mit dem Verband ein bisschen eher oder mit der Topgruppe ein bisschen eher. Jetzt ist er Verbandscoach, war ja auch im Februar im Las Plaitas mit dem norwegischen Verband. Und da muss man halt sagen, Norwegian Method, wird ja eigentlich immer nur auf Olaf Alexander Buhr und seine Jungs bezogen, aber Ursprung hat es ja im Verband. Das scheint zu funktionieren, denn wenn man sich anschaut, wie Rudi van Berg sowohl in Oceanside als dann jetzt halt auch in Texas performt hat und jetzt halt auch so eine Solveig Löfseth da so ein Ding abruft, das ist schon verdammt stark. Also da scheint an der Norwegian Method doch einiges dran zu sein. Also habe ich nie gezweifelt.
Super
interessant. Aber genau, das halt einfach so zu sehen, denn auch die anderen Mädels, die am Start waren, ich meine auch eine Maya Storge-Nielsen, auch eine absolute Weltklasse-Athletin, die dann halt auf Platz 6 reinkommt. So, das ist schon krass stark. Dann auch noch Jenny Jędraszek, weil die jetzt auch neu in Hamburg wohnt, 9. Rieke auch wieder für mich total gutes Ergebnis. Sie war auch happy nach dem 8. Platz in Südafrika, jetzt 12. Also da einige deutsche Frauen vorne mit dabei, aber so dieser absolute Top-Abstand dann ganz nach vorne, das ist schon beeindruckend.
Das war eine krasse Leistung, auf jeden Fall. Also kann man nicht anders sagen. Das ist da diese Kombi aus Rad und Lauf von der Lofseth war krass zu sehen, hat das Rennen dominiert. Das kann man nicht anders sagen da. Und bei den Frauen war es auch so noch ein bisschen anders einfach, ne? Das war eher so Einzelzeitfahren, super fair. Und ehrliches jeder hat Ding, so, ja. Also auch eine Lena, die wurde dann überholt von der Lofseth, da war gar keine Chance, da dran zu bleiben. Und dann hast du auch ein ehrliches Ding und dann hast du auch ehrliche Laufzeiten und ja, das wie Triathlon eigentlich sein soll, aber klar, je dichter das Ganze wird und je mehr es sind, desto mehr hast du es halt, wie es bei den Männern jetzt dann in diesem Fall im Jesolo aussah. Bilder von den Age-Group-Rennern gingen ja dann auch durch die Social Media noch, wo dann wirklich wo man sagen könnte, es war kein Rennen, sondern eine RTF. Also da muss Ironman halt wirklich ran, was machen, irgendwie an diese 20-Meter-Regel und vielleicht die Wellenstarts noch weiter auseinanderziehen oder als Age-Grouper Wellen starten, was auch immer. Ich habe da jetzt auch keine Patentlösung, aber
ist ja, aber auch ein bisschen, also bin ich voll bei dir. Wir hatten auch viele Amateurathleten am Start und da haben mir dann aber halt auch viele berichtet, die das erste Mal so ein größeres Rennen gemacht haben, so ein Ironman-Rennen. Du willst halt, du hältst halt diesen Abstand von 12 Metern und sofort kommen halt irgendwie 2 Leute und setzen sich dazwischen.
Ja, ja.
Und dann lässt du dich halt wieder zurückfahren, kommen wieder 2 Leute und setzen sich dazwischen, wo man halt schon auch denkt, okay, ey, also auch als Athlet, man hat es auch ein bisschen in der Hand, dann halt da reingehen und dann auf 4 Meter zu fahren oder halt eben nicht. Trotzdem müsste es eigentlich natürlich geahndet werden, brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Aber das war auch ganz interessant, da zu sehen, da bist du dann halt echt gearscht, wenn du gut schwimmst, ne? Also wenn ich jetzt mir so die Amateurathleten anschaue, die gut schwimmen, die haben dann auch eine gute Radleistung, also für deren Verhältnisse eine gute Radleistung gezeigt, mit viel Watt. Die nicht so gut geschwommen sind, die haben auch eine gute Radleistung, die haben dann aber im Verhältnis weniger Watt. Wo du dann so denkst, so, ich will jetzt nicht 1:1 die Powermeter miteinander vergleichen, aber wenn halt beide irgendwie einen 40er Schnitt fahren und beide ansatzweise gleiche Figuren haben und der eine fährt dann halt 260 Watt NP, der andere fährt 205 Watt NP, dann weißt du schon.
So viel weicht ein Powermeter nicht ab.
Nee, so viel weicht ein Powermeter nicht ab. Und der die hohe Wattzahl hat, der ist dann halt 26 Minuten geschwommen, der andere ist 32 Minuten geschwommen. Und da ist ja keiner happy mit. Also weißt du, die sind ja auch genervt. Das sind dann halt einfach die dann sagen, ey, fuck, ey, du willst den Abstand halten, dann kommen sofort wieder zwei. Das ist natürlich super frustrierend. Das ist halt echt.
Ja, und irgendwann, wenn das so viel ist, gibst du dann ja auch auf, ne? Aber das ist so.
Voll.
Ich meine, A, haben die Athleten das auch ein bisschen selber in die Hand, da fair zu fahren, und man muss auch da mal die Schnauze aufmachen, ne? Das ist so, also ich habe in Frankfurt, wo ich am Ende überholt wurde von dieser Riesengruppe, habe ich da ein paar auch einfach angeschrien, ja, habe gepöbelt und gesagt, so Jungs, ist das euer fucking Ernst, was ihr hier macht? Da hat sich dann auch einer direkt entschuldigt, meinte so, ja, sorry, ist so voll, was sollen wir machen? Ich so, ja, Abstand halten, ganz einfach. Ja, ja. So, das weißt stimmt. du, ganz einfach. Und da habe ich dann noch ein paar hinterher geschrien und gesagt, ey, was soll das? Ist das euer Ernst? So, und dann, komischerweise, ging's.
Ja, das ist ja immer so.
Und da kamen die in Dreier, Vierer rein irgendwie und auf 2 Meter und dann, ja, manchmal brauchst du ja einfach einen, der dann mal pöbelt und sagt so, ey Leute, weißt du, ich bin jetzt keiner, der da ein Korinthenkacker ist und sagt so, ey, das waren jetzt 9 Meter statt 12 oder ja, dann rollst du halt mal ran, das passiert, da ist man halt in der Gruppe, da hat man einen positiven Effekt von, aber halt 206 oder 260 Watt NP, das ist halt ein anderes Rennen, ne? Das ist absolut. Halt, wie ich habe trainiert oder ich habe nicht trainiert. So, so kann man das vergleichen am Ende des Tages. Oder, ja, wenn man es ganz hart sagen will, ob ich dope oder nicht dope.
Ja, klar. Also klar,
hey, das ist so, am Ende ist es, wenn du da auf die 2 Meter ranfährst und also alle, die dann irgendwie wissen für sich, ich bin da jetzt in Jesolo im Pulk gefahren. Ja, du, das ist nicht deine eigene Leistung.
Und du hast ja tatsächlich Typen, und ich meine, das hast du jetzt auch gesagt, das haben wir auch nach Frankfurt, glaube ich, schon besprochen, aber das hat, glaube ich, jeder, der schon mal ein Rennen so bestritten hat, dass er in der Gruppe unterwegs war. Du hast eine 5er-6er-Gruppe und da ist halt einfach dieser eine Typ dabei, der die ganze Zeit auf 2 Meter fährt.
Oh, ja.
Und du denkst so, Alter, das ist doch nicht dein Ernst. Und irgendwann sagst du mal was und dann hält er dann für 10 Kilometer oder 5 Kilometer dann einfach ein bisschen mehr Abstand und dann drehst du dich irgendwann um und dann siehst du, dass er da in Position 4 hängt und denkst, Alter, der hängt doch wieder direkt hinter dem Dritten drin. So, und du hast, es gibt halt einfach Bescheißer. Das ist echt so, wo du denkst, gibt's ja gar nicht. Und dann rennen die hinten raus und dann, ja, holen die sich halt auf gut Anstand runter, dass sie eine geile Zeit haben und du denkst so, Alter, du bist 180 Kilometer gelutscht und bist dann noch einen guten Marathon gelaufen. Ja, dann fahr halt einfach mal fair, dann ist eine komplett andere Nummer und da bin ich voll bei dir. Das ist exakt genauso, als wenn du dir irgendwie eine Scheiße reinhaust.
Da war ja Mallorca 312 geil, ne? Das ist einfach egal.
Ja,
das
klar.
Ist das erlaubt, da gehört das dazu.
Aber dann machen wir ja wieder das Fass auf.
Nein, machen wir, ja.
Was du natürlich nicht darfst. Aber
nein,
letztendlich geht es halt darum, du kannst es ja selber machen. Das ist dann eher so dieses, was du gesagt hast mit Commander Kernhaus. Oder nee, das war ja der andere dann. Das war dann, glaube ich, der Ganser-Typ, der dann halt einfach einen Turn übernimmt, weißt du, das ist
ja genau, obwohl er komplett Fritte ist.
Du kannst nicht mehr und trotzdem, nee, ich gehe einfach noch durch den Wind, das so gehört sich das und genauso gehört sich das, Abstand zu halten.
Der wird nie in seinem Leben, bekommt er eine Zeitstrafe wegen Lutschen, das ist so ein Typ.
Nein, das ist so ein Typ,
der fährt auch 20 fahren. Meter hinter der Gruppe, die mit 30 absolut. Mann fahren.
Absolut, absolut. Und so muss es auch sein. Das ist halt einfach so die Frage.
Kudos für solche Leute. Fertig.
Ja. Und vor allem, wenn es um nichts geht, das ist ja noch viel, viel schlimmer.
Es geht schon um eine Holzmedaille.
Ja,
gut, und um Strava-Post und so. Also das ist schon was, ist schon was auf dem Spiel.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Aber kommen wir zurück. Das Rennen war wirklich krass. Also Jesolo jetzt im Profibereich und geil, nächste Woche schon wieder Aix-en-Provence.
Ja.
Also jetzt nicht dieses Wochenende, sondern das kommende Wochenende. Und da sind dann ja wieder alle dabei. Und jetzt dieses Wochenende ist ja auch über dem Teich St. George.
Und Sam gesehen, Long, yo.
Mit Lionel Sanders und Magnus Ditlev, auch eine geile Konstellation.
Ja.
Und dann halt auch nochmal so ein absolutes Klassikerrennen. Auch fand ich spannend, ich weiß gar nicht, wo ich es gelesen habe. Da wurde Sam Long deutlich stärker geratet als Magnus Ditlev. Da würde ich nicht mitgehen. Aber ich glaube, das Ding war tatsächlich auch, es war eine amerikanische Seite. Und das war von Thorsten Radde. Thorsten Radde ist ja, der ehrt sich nicht. Also das ist schon, der hat dann wieder alles, der hat da alles in die Waagschale geworfen. Vielleicht war es auch auf die Rennen bezogen. Und da war ja Magnus Ditlev noch nicht der, der jetzt ist. Also ich würde sagen, dass Magnus Ditlev stärker ist als Sam Long. Aber
ich wette nie wieder gegen Sam Long. Das habe ich hier einmal im Podcast öffentlich gemacht und bin so auf die Nase gefallen.
Stimmt.
Also keine Ahnung, wenn Thorsten Radde das sagt, dann ist es so.
Vielleicht,
wir haben auch gesagt, Lionel Sanders, der ist durch, zack, zwei Tage später gewinnt er das Ding. Also wenn wir jetzt sagen, ja, Magnus Ditlev ist auf jeden Fall stärker als Sam Long, wird wahrscheinlich Sam Long gewinnen und Magnus Ditlev wird Fünfter. Ich bin auf jeden Fall Magnus Ditlev Fan, ich bin aber auch Sam Long Fan, ich bin auch Lionel Sanders Fan. Von daher werde ich mir das auf jeden Fall zu Gemüte führen, das Rennen. Und
St. George ist ja auch das Ding, wo Sam Long und Lionel Sanders mal dieses legendäre Battle hatten.
Genau. Wo auch der Weltmeisterschaftskurs mal war, wo es ja auch dann da diesen, wie hieß das, Snow Canyon oder so noch hochgeht und was auch.
Naja, sowohl 70-3 als auch Langdistanz. Ja, ne? Das war ja, genau. Als Hawaii nicht ging wegen Corona, war ja die Langdistanz-WM in St. George, wo ja Flo Angert auch ein sensationelles Rennen hatte. Ich meine, er ist Fünfter geworden.
Fünfter.
Und Blumi Ironman-Weltmeister geworden ist. Nicht Hawaii-Champ, sondern Ironman-Weltmeister geworden ist. Und bei den Frauen hat da tatsächlich Lucy gewonnen, Lucy Charles? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich glaube aber ja, ne?
Mhm. Ich bin mir sicher, aber nicht 100%.
Ich bin mir 100% sicher, aber ich muss nochmal nachgucken.
Ja, genau. genau so ein Gefühl ist das. Also das hast du gerade super beschrieben. Dieses so. Du hast es
doch
gesagt,
doch,
und ich
bin mir
gedacht,
ganz sicher. Ich bin
so,
ganz
ja,
sicher.
Ja,
guck
aber
nochmal nach.
Ja, also ich bin mir sicher, aber guck lieber nochmal nach, genau. So sicher bin ich mir, dass es Lucy war. Oder war es? Nee, es muss ja Lucy gewesen sein. Sonst wäre es ja Anne gewesen. Wer hat denn sonst noch gewonnen?
Chelsea Sedaro hat.
Das war Hawaii. Da haben wir auch noch gar nicht drüber geredet, ne?
Inwiefern?
Dass Hawaii wieder zurück ist auf Hawaii.
Ja, aber können wir, ja, da hast du recht. Ja. Ist auch richtig gut, aber es war ja irgendwie klar.
Es war irgendwie klar. Wir haben die Vermutung ja schon länger gehabt. Aber jetzt ist es offiziell. Ich bin jetzt.
Nee, alter Schwede, weißt du, wer gewonnen hat? Und das ist krass. Wenn ich dir jetzt den Namen nenne, wer bei den Frauen gewonnen hat, dann denkst du so, hey, weil gerade auch, weil wir sagen, wer denn sonst? Wer denn sonst? Wer war die dominierende Athletin der letzten 10 Jahre?
Oh, Dani Rief.
Krass, oder? Shame on us. Shame on us. Kaum tritt sie zurück, aus den Augen, den Sinn.
So, pass auf, Lucy hat die 70-3 WM in St. George gewonnen. So,
ich hätte jetzt aber trotzdem, ja, ich weiß, aber ich hätte jetzt trotzdem auch gedacht, dass sie auch die Langdistanz-WM gewonnen hat. Nee, natürlich war. Du bist ein Verkäufer, Wahnsinn. Viel schlimmer finde ich, dass wir sie nicht auf dem Zettel hatten. Das finde ich viel, viel, viel schlimmer.
Ja,
die
das
dominierende
ist,
Frau der letzten 10 Jahre, der letzten
das
Dekade.
Das ist wirklich peinlich. Naja, haben
Daniela Rief.
Vor allem, ich sag eben noch, im Radsport habe ich keine Ahnung, da kenne ich das Roadbook nicht so gut wie im Triathlon und dann, und dann jetzt sowas. Nils. Ja.
Aber gut, machen wir kurz einen Schwenk zur nächsten. Zur Sensation, dass Hawaii
wieder, das Thema.
Das Hawaii wieder
peinlich wird.
Da hinten ist der Weg zum Klo. Hawaii, also wieder beide Geschlechter. Ich hätte ja gedacht, dass es 28 erst der Fall ist, wenn halt 50-jähriges Jubiläum ist. Aber es hat sich ja so ein klein bisschen angedeutet und ist trotzdem natürlich sensationell und cool, dass Ironman diesen Weg geht. Ich glaube, also dem blieb halt nichts anderes übrig. Ich habe es ja auch erzählt, das war letztes Jahr echt so ein Trauerspiel da. Die ganzen Kerle auf der Insel, das hat einfach auch keinen Bock gemacht. Und ja, das ist, ich kann das schon irgendwie nachvollziehen, dass jetzt auch die Frauen so ein bisschen um die Aufmerksamkeit bangen.
Das finde ich halt super wichtig, dass das halt irgendwie
das
ein bisschen geregelt wird, dass du nicht irgendwie den Frauenstart 2 Minuten nach den Männern hast und dann vermischen sich die Felder und irgendwie die schwachen schwachen Profimänner fahren bei ein paar Profifrauen mit oder die starken Age-Grouper fahren hinten rein und ziehen die Profifrauen und beeinflussen das Frauenrennen. Das darf A nicht passieren, dass es sportlich irgendeine Beeinflussung gibt von anderen Rennen. Und am Ende des Tages, ich meine, Ironman wird durch diese Pro-Series und durch die ganzen Übertragungen der Rennen immer besser. Also muss man einfach so sagen, das Einzige ist halt, wenn du es mit anderen Sportarten vergleichst, ist es immer noch peinlich, was Ironman macht. Gerade, dass du da alle 10 Minuten Ads gucken musst und so. Das war jetzt in Jesolo so ein Hauch gefühlt schon mal besser als bei vielen anderen Rennen, wo du wirklich mehr Ads geguckt hast als Rennen. Und das war jetzt aber in Jesolo auch so, dass die Frauen doch ein bisschen zu kurz gekommen sind, meiner Meinung nach. Und da bin ich echt gespannt. Aber wenn sie das clever lösen und jetzt da einfach auch das auf dem Schirm haben, weil die Begründung von Ironman war ja, die separieren das, damit die Frauen auch genauso viel Aufmerksamkeit haben wie die Männer. Und das muss man jetzt eben auch sicherstellen. Und das ist dann jetzt wirklich so das, ja, woran sie sich messen lassen müssen. Weil sonst kann man im Nachgang sagen, okay, das war Bullshit, was ihr gesagt habt, sondern das war nur aus reiner Geldgier, damit ihr mehr Leute 1.600 Euro für einen World Championship Startplatz abknüpfen konntet. So, das ist jetzt für mich das, was super wichtig ist. Wie ist der Abstand zu Age-Groupern und zu Profimännern vom Frauenrennen? Und es muss halt 1:1 genauso viel TV-Time, Kamera, Motorräder geben und nicht nur irgendwie die erste Frau und die zweite Frau, sondern dass halt auch gezeigt wird, was passiert für eine Bewegung im Feld, dass man das Rennen auch gerade auf dem Rad und beim Laufen dann nachvollziehen kann, wo passieren Positionswechsel, so dass die halt da sicherstellen, dass da auch die Kamera drauf ist am Ende des Tages. Das ist jetzt dann spannend zu sehen am Ende.
Absolut, ja, das sehe ich auch ganz genauso. Aber was ich halt einfach gut finde ist, und das ist ja tatsächlich auch das, was halt irgendwie entscheidend ist, dass man halt wirklich das Gefühl hat, dass Ironman halt einfach jetzt schaut, okay, was können wir verbessern, was können wir besser machen, und dass sie es halt auch tatsächlich machen. Weißt du, das finde ich halt total gut. Also, dass du wirklich das Gefühl hast, nee, da passieren Sachen, und der Scott DeRue, der jetzt neuer Ironman-CEO ist, der scheint da halt echt irgendwie hinterher zu sein. Also das, und das fand ich auch ganz interessant. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Das war tatsächlich in Texas, meine ich, oder in Oceanside. Da hatte Talbot Cox so eine Story gemacht, dass auch die Messe neu wird. Also, dass sie jetzt Messe nicht mehr so klassisch irgendwie 3-4 Zelte machen, so wie es halt sonst immer der Fall war, was ja eher so ein bisschen traurig war, sondern dass es auch so ein bisschen so ein Meeting Point ist, wo dann halt auch die Live-Coverage gezeigt wird, wo dann irgendwie auch ein paar coole Cafés sind und wo man halt einfach gerne abhängen kann. Da habe ich dann auch sofort an Rot gedacht. Denn das ist ja tatsächlich, Rot ist ja einfach, das ist ja ein Festival, haben wir ja schon ganz oft drüber gesprochen, und das hängt ja auch einfach mit dieser super Messe zusammen und einfach den Ständen, dass du halt einfach da, ich finde, so bei Ironman holst du deine Startunterlagen und dann gehst du noch einmal da über die Messe irgendwie und das war's. So, und in Rot ist es ja tatsächlich so, gehen wir nochmal auf die Messe, dann treffen wir den und den und den und den und das und das und das passiert. Und so muss es ja eigentlich sein, dass du Bock hast, da hinzugehen und auch nicht einfach nur, um deine Startunterlagen abzuholen, sondern einfach, weil du Angst hast, was zu verpassen. Und das soll jetzt wohl auch ein bisschen mehr in diese Richtung gehen. Und das finde ich eigentlich cool, dass du wirklich das Gefühl hast, okay, Ironman ist jetzt wieder am Customer dran. Die haben jetzt einfach mit der Pro Series und Pro Ranking einfach ein geiles Pendant zur PTO geschaffen, haben da wirklich gut reagiert, und jetzt machen sie auch wieder Sachen, die für die Altersklassenathleten richtig gut sind. Und das finde ich dann schon cool irgendwie. Also das ist schon echt eine tolle Sache. Und klar gibt es dann jetzt auch, habe ich auch gelesen, so ein paar Diskussionen, dass es jetzt halt, dass auch die Frauenplätze jetzt nicht, dass es nicht 50-50 ist, wo du denkst, dass das ist doch irgendwie, also dass du da halt einfach nach der Quote guckst, wie viele Männer starten und wie viele Frauen starten, und dann auch die Slots der Quote nachzuurteilen gibst, das ist ja einfach nur fair, so musst du es doch machen.
Also wenn du es fair haben willst, ist das natürlich der Weg, weil sonst ist es natürlich auch so, wenn du sagst 50-50, du hast am Ende gar nicht so viele Frauen, die da irgendwie diese Leistung für eine Weltmeisterschaft bringen, sondern du kannst dich halt mit 14 Stunden für eine Weltmeisterschaft qualifizieren, dann ist auch die Frage,
jetzt ein bisschen in Nizza, genau, wie es ja jetzt in Nizza ein bisschen der Fall war, wo halt auch viele gesagt haben, ja gut, ey, da musst du halt einfach, wird halt einfach durchgereicht und da sind gar nicht genug Frauen am Start. Aber da waren ja jetzt welche, naja, das müsste 50-50 sein, und ich sehe es ganz genauso. Also wenn du halt einfach Fairness haben willst, was die Qualität der WM-Slots anbelangt, dann muss es halt so sein.
So, also jetzt halt am ist. Ende, keine Ahnung, ob du das auf eine Quote festlegst oder dass du sagst, es gibt halt ein Minimum Startplatz für Frauen, die irgendwie festgelegt sind. Und wenn dann über die Ironman-Rennen übers Jahr halt die Frauenquote höher ist, dann werden die sogar noch aufgestockt. Dass es dann eben mehr gibt, so dass es dann prozentual passt. Ich finde halt, ich meine, du brauchst keine WM machen oder es eine WM nennen, wenn du halt irgendwie in manchen Altersklassen einfach ins Ziel kommen musst und dann kriegst du einen Slot.
Ja.
Cooles Ergebnis, und können sich die Leute dann schön auf Instagram schreiben. Und da gibt es dann auch viele, die das dann feiern und total cool finden. Aber am Ende des Tages kannst es dir dann auch meiner Meinung nach komplett sparen, das Weltmeisterschaft zu nehmen. Dann mach doch einen normalen Ironman oder so. Ist doch auch die krasse, einfach da durchzukommen und anzukommen, ist halt eine krasse, nicht nur Herausforderung, sondern ein krasses, also wenn du das erreichst und das schaffst, ist das einfach eine krasse Leistung, Punkt. Und dann siehst du, ich war bei der Weltmeisterschaft und eigentlich ist es halt so, du hast es gerade so geschafft, dann ist es halt einer Weltmeisterschaft nicht würdig. Von daher ist es, ich finde geil, wenn es halt tough ist und schwierig ist, sich auch dafür zu qualifizieren. Dass es nicht nur davon abhängt, so wer kann sich das kommt natürlich auch noch on top. Das ist halt dann das, was jetzt natürlich mit Hawaii dann auch wieder die Frage wird, man muss sich's leisten können. So, aber wenn man das jetzt einfach mal ausklammert, weil Triathlon ist eh ein super elitärer Scheißsport, was das angeht, was die Kostenstruktur und sowas angeht. Aber wenn du sagst, wir gucken uns das aus einer sportlichen Sicht an und machen eine Weltmeisterschaft, dann muss auch entsprechend irgendwie willst du doch auch dann in der Altersklasse wirklich die stärksten Athleten und Athletinnen da haben, die dann da gegeneinander racen können und sich messen können. Und das macht doch dann auch so diesen richtigen Reiz aus. Und so war es ja auch immer ursprünglich. Und ich finde, dann ist es zu sagen, du hast jetzt da 50-50, obwohl 70-30 bei den Rennen Männer-Frauen starten oder sowas, dann hast du natürlich, bei den Frauen ist es dann logischerweise mathematisch gesehen viel, 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 viel einfacher, sich zu qualifizieren. Ja. So, und wenn du da jetzt von Fairness sprichst, dann ist es, wie du es machst. So bei manchen Rennen jetzt, wenn dann halt nur 10% Frauen da starten, dann finde ich es trotzdem blöd, wenn nur 10% Plätze da sind, dann ist es halt cleverere Race-Auswahl oder wie auch immer, so dass es irgendwo ein gewisses Fixum gibt und wenn es halt noch mehr Frauen starten und es 50-50 Starter sind, dann soll es auch 50-50 Plätze geben, so logisch.
Ja, ja, klar, das finde ich auch, absolut. Naja, und das mit den Kosten, das muss man halt auch sagen, ich meine, das ist halt einfach der Location Hawaii geschuldet, ne? Und halt einfach der Geschichte Hawaii auch, natürlich ist es teuer für die Amerikaner. Es ist teurer, nach Nizza zu kommen, als nach Hawaii zu fliegen. So, und ich meine, letztendlich Taupo, ich glaube, könnte man mal die Starter fragen, dass der Ironman 70.3 Taupo mit Sicherheit nicht günstiger war als der Ironman Hawaii.
Das ist ein Problem des Sports einfach. Also es ist ja nicht nur Hawaii, klar.
Diese wechselnde Locations, das ist halt einfach so. Und das ist immer, wenn du halt irgendwelche exotischen Sachen machen willst, dann kommen halt einfach die Reisekosten dazu. Und das ist halt das Teure. In Kona kommt dann nochmal dazu, dass es jetzt nicht so ein riesengroßer Ort ist. Wobei auch da die Plätze, auch das darf man jetzt ja nicht vergessen. Es ist ja nicht so wie in dem Corona-Jahr, dass da jetzt die doppelte Anzahl der Athleten sind. Also sie haben schon, also ich war dann doch auch überrascht, es kommen, glaube ich, nochmal mehr Starter dazu und auch jetzt nicht unwesentlich mehr. Also ich glaube, es sind fast nochmal 10%. Also ich glaube, bisher waren es jetzt 2000 und irgendwo habe ich gelesen, dass sie jetzt nochmal 2200 Starter zulassen, was ja halt einfach nochmal 10% sind, wo sie gesagt haben, man kann irgendwie die Räder logistisch noch besser platzieren auf dem Pier, wo ich so denke, so, wollen sie da jetzt irgendwie zweigeschossig das Ganze machen?
Tiefgarage.
Ja, genau. Tiefgarage einfach nochmal, das weiß ich jetzt nicht. Klar, sie haben nochmal die Profi-Racks, die sind ja jetzt nach vorne, die sind ja schon auf der Palani Road, also da hast du dann nochmal irgendwie 150.
Die kommen noch weiter nach vorne?
Ja, guck mal, das sind die 150 Plätze, aber das sind es ja gar nicht mehr, es sind ja nur noch 100, glaube ich. 50 Frauen, 50 Männer, ne?
Ja.
Aber egal, also müssen wir nicht drüber reden. Ich find's gut, ist eine super Sache und definitiv wird es, was das Event anbelangt, ist es dann wieder so wie vorher. Also das ist halt einfach die Stimmung, die war letztes Jahr echt traurig. Und ich habe es auch jetzt im Camp gehört von vielen Pärchen, Triathlon-Pärchen. Ich meine, das muss man ja auch mal sagen. Es ist halt einfach so eine Sportart. Ich glaube, es ist generell so, dass sich Paare im Hobby finden. Also hast du wahrscheinlich auch irgendwelche Surferpärchen oder irgendwelche Skipärchen oder was auch immer. Aber es gibt halt einfach viele Paare, für die ist es halt cool, da zusammen am Start zu sein. Also wenn ich jetzt an Basti und Pia denke, ist schon irgendwie fies. Pia war in dem Jahr am Start, wo die Frauen alleine gestartet sind. Basti alleine am Start, als die Männer alleine gestartet sind. Ich glaube, das Krasse ist sogar, dass sich beide, ohne es zu wissen, im Jahr davor in Frankfurt, glaube ich, auch hätten qualifiziert fürs Rennen, wo nochmal beide Geschlechter zusammen am Start waren. Das haben sie dann aber erst hinterher erfahren, dass sie nachgerückt werden. Ich glaube, das war, glaube ich, relativ spät und viele sind da nicht gefahren, weil es so teuer war. Und ich glaube, die hätten tatsächlich beide den Slot bekommen. Das haben sie dann irgendwie beim Rolldown erfahren, waren aber beide nicht da. Und sowas ist natürlich schon
die
auch...
Die zwei sind aber auch, die wollen sich direkt qualifizieren, nicht über einen Rolldown.
Nee, das stimmt. Aber, und das wollte ich sagen, ich habe jetzt halt schon einige kennengelernt, die halt gesagt haben, nee, ich starte auf Hawaii erst, wenn das Rennen wieder zusammen stattfindet, weil da habe ich sonst keinen Bock drauf. Meine Freundin will halt auch sich qualifizieren. Und da wird es jetzt nicht so viele geben, weil ich meine, das muss man auch erstmal schaffen können, leistungsmäßig. Aber das ist natürlich auch cool. Ich meine,
ich glaube, für viele ist das jetzt nochmal eine richtige extra Motivation.
Voll, absolut, das denke ich auch. Also wenn für beide irgendwie die Quali in Betracht kommt und dann da zusammen am Start zu stehen, das ist schon nochmal was ganz, ganz anderes.
Das ist mal interessant zu sehen, wie die Quali-Zeiten dann sich jetzt ändern werden durch das Ding.
Ah, das wird schon nochmal tougher werden, definitiv.
Ja, ich glaube auch.
Also gerade bei den
Frauen
natürlich,
der Sport entwickelt sich, ne? Die Age-Grupper werden immer schneller, so, das reden wir ja auch schon länger drüber. Dann jetzt nochmal die Gegebenheit wieder das erste Mal zusammen. Ich glaube, dann haben wirklich nochmal ein paar mehr wirklich auch sagen, ey, richtig Bock drauf. Mhm. Und da will ich hin, da gehe ich jetzt nochmal all in. Vielleicht auch ein paar, die dann nochmal sagen, oh, jetzt will ich es doch nochmal wissen. Gerade eine neue AK gekommen oder so und dann jetzt wieder Hawaii, alles zusammen. Back to the roots sozusagen. Es wird spannend. Aber gut, klar, ist eine unendliche Diskussion mit Quotenplätzen und Quali und sonst was. Und jede Meinung ist da auch okay, aber ich glaube, wir sind uns da einig. Wir sehen das sportlich. Es ist eine World Championships und dementsprechend sollte das auch wie eine World Championships gelebt werden. Aber ja, wird spannend zu sehen, wie sich das auswirkt in Quali-Plätzen, wie es dann vor Ort ist, ob es dann jetzt wirklich so geil ist und alle sich wieder freuen oder man dann doch wieder sagt, Nizza war schon auch irgendwie cool.
Aber Nizza ist ja 73 WM. Das finde ich, haben sie auch echt ganz galant gelöst irgendwie.
Und wir können es dieses Jahr nochmal erleben.
Ja, und man könnte ja tatsächlich auch überlegen, ich meine, wenn halt viele einfach sagen, dass Nizza so ein grandioses Rennen war, kann man ja auch tatsächlich überlegen, ob man halt einfach die Europameisterschaft nach Nizza vergibt. Ich meine, jetzt ist es in Hamburg und Frankfurt auch schon relativ lange. Ich denke, das sind Rennen, die werden auch so voll sein. Die haben halt einfach auch wirklich ein Standing. Sind beides einfach sensationelle Stadtkurse. Und auch da finde ich es irgendwie ein bisschen schade, dass die Europameister an unterschiedlichen Orten vergeben werden. Also da finde ich es eigentlich auch cool, wenn es dann halt ein Platz ist. Und da könnte man ja tatsächlich sagen, nee, wir werten das halt einfach auch nochmal auf, das dann auch ins Pro-Ranking mit reinnehmen, dass es da dann vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr Punkte gibt als bei den normalen Rennen. Also dass du halt einmal dann die WM, das WM-Ranking hast, dann hast du halt das EM-Ranking und dann hast du die normalen Ironman-Ranking. Da könntest du dann ja auch beim Ironman Nizza nochmal so einen kleinen Sonderstatus verpassen. Aber letztendlich ist es alles egal. Ich finde, es geht absolut in die richtige Richtung und das war eine Entscheidung, die war letztendlich logisch. Trotzdem ist es super gut, dass sie jetzt gefallen ist. Haben sie natürlich auch gut gespielt, Ironman, dass dann alle Champs dann so ihre Reels gepostet haben, wie sensationell das jetzt ist, dass Ironman doch wieder an einem Ort stattfindet.
Selbst Frodo haben sie wieder aktiviert.
Ja. Aber für ihn ist es ja auch wieder cool. Dann kann er jetzt rüberfliegen, ist da dann auch wieder als Experte dabei wahrscheinlich. Auch für die Media, ich muss man auch sagen, ne, für die Öffentlich-Rechtlichen. Jetzt mussten sie halt nach Nizza und Hawaii. Gut, Nizza ist jetzt nicht so der große Kostenfaktor. Aber nichtsdestotrotz.
Ja, mit dem ganzen Equipment darüber und so, ey, unterschätzt das nicht. Klar, die Reise, der Flug nach Hawaii ist ein bisschen teurer, aber
Hotels in Nizza ist das auch nicht, und ne? Nee, das stimmt.
Du brauchst die ganze Crew da und die Manpower und das ist schon
ja.
Zweimal im Jahr, das darfst du nicht unterschätzen.
Nee, finde ich auch. Also so eine, zwei Fliegen mit einer Klappe. Das ist einfach, ja. Das war das, was ich.
Ja, oder auch, keine Ahnung, für Medien wie Streamark dann oder sonst was, ne? Das sind halt einfach. Bei einer WM bist du dann mit einer deutlich größeren Crew vor Ort, weil du das halt auch vernünftig covern willst und da die dann Heft von machen oder sowas, das sind halt einfach deutlich höhere Kosten, die dann da auf der Uhr stehen am Ende des Tages.
Ja, ist definitiv. So. Das glaube ich auch.
Ich finde halt auch so diese Aufmerksamkeit, einmal im Jahr eine EM, einmal im Jahr eine WM, dann hast du auch noch geilere Felder da und so und alles zusammen und eine Media-Berichterstattung drauf, dann ist auch so das alles gefühlt auch nochmal wieder größer. Also, ja.
Also das muss ich auch echt sagen. Ich finde auch, dass das auch wirklich auch jetzt im und nicht nur Hawaii, sondern insgesamt auch wahrscheinlich auch beide Geschlechter, dass halt einfach die Medienaufmerksamkeit auch in der Vorwoche, die ist schon auf Hawaii nochmal größer als in Nizza, aber insgesamt habe ich auch, weil halt einfach auch mehr passiert. Ich meine, wenn beide Geschlechter vor Ort sind, dann gibt es halt auch einfach mehr Geschichten zu erzählen.
So, ja.
Das ist halt einfach so. Und je mehr Geschichten du dann halt in der Vorrennwoche erzählen kannst, desto spannender ist das Ganze, desto größer ist der Hype. Du hast drei oder vier Favoriten, aber wenn du halt acht Geschichten erzählen kannst, weil es halt in jedem Geschlecht diese drei oder vier Superfavoriten gibt, dann ist es halt nochmal was anderes. Wo wir bei den Superfavoriten sind, das ist so ein klein bisschen untergegangen, aber Anna Haug, Volcano Triathlon, so ein kleiner Klassiker, der immer stattfindet, olympische Distanz im La Santa. Da ist sie, glaube ich, Gesamtvierte geworden, hat das Frauenrennen wahnsinnig dominiert. Die Sieger kannte man jetzt nicht, aber da hat sie halt auch eine Leistung gebracht, da hätte nicht viel gefehlt und sie hätte das Gesamtrennen gewonnen. Also
gib ihr noch ein Jahr, dann holt die bei solchen Rennen einfach Gesamtsieg.
Aber ich finde halt, weil bisher weiß man ja immer noch nicht, wo Anne in die Saison startet oder habe ich da was verpasst? Also
wenn man nichts hört, dann rot, einen Tag vorher.
Ja, aber sie muss ja auch noch validieren. Also sie muss ja auch noch einen Ironman machen. Also ich würde mich ja auch sehr freuen, wenn Anne
Hamburg.
In Hamburg startet.
Also das
Anne
geil. Haug.
Anne Reischmann hat es ja schon gesagt, aber Anne Haug auch. Das fände ich schon cool. Also das wäre.
Ah, es wäre, wenn Anne da startet, Laura da startet.
Nee, Laura macht ja rot.
Ach ja.
Laura macht ja rot. Das wäre natürlich super, aber ich fände es schön, wenn Anne auch mal in Hamburg starten würde. Kleiner Appell an Anne. Anne, mach Hamburg.
Aber
also Anne Haug. Letztes Jahr hat sie ja Lanzarote gemacht. Das ging so ein bisschen unter, fand ich. Das war natürlich eine Monster-Performance, so meine ich das gar nicht. Aber ich finde es halt schon immer cool. Ich meine, gut, dann hat sie rot gemacht. Aber wenn die deutschen Athletinnen sich in Deutschland präsentieren, das ist einfach nochmal was anderes. Insofern wäre das schon cool, wenn die dann in Hamburg auch am Start wäre. In Form scheint sie aber zu sein. Das ist das, was ich war. Und dann natürlich so das Tragische, diese Woche. Hayden Wild, Monster 10 Kilometer gelaufen in Japan beim Essex Run. 27, was war das? 39?
Ja, 27, paar drei, komplett abgefahren und out of, also das kann man, das sind halt Bahnläufer, ne?
Ja, also wirklich, wirklich, wirklich brutal, wo du echt denkst, alter Schwede, wir haben ja noch darüber geredet, was Alex Yee beim London-Marathon abgefackelt hat, aber dann jetzt halt diese Zeit von Hayden Wild und dann am Tag danach richtig fieser Sturz, also richtig fieser Unfall mit dem Auto, 4 Rippen, glaube ich, gebrochen, Schlüsselbein gebrochen und das ist das Hauptproblem, tatsächlich auch Rippen dann wahrscheinlich die Lunge. Kollabiert, genau.
Kollabiert, das meinte ich.
Darf halt noch nicht fliegen, das ist das Hauptproblem. Jetzt ist er, glaube ich, aus dem Krankenhaus raus, habe ich gesehen, und will in Europa operiert werden. Also muss die Klavikula wohl auch, also das Schlüsselbein wohl auch operiert werden. Er kann aber halt noch nicht rausfliegen, weil das halt für die Lunge gefährlich ist. Und das ist natürlich immer super, super blöd und echt fies, ne? Ich meine, machst du so eine Performance in Singapur, läufst solche 10 Kilometer, liegst dann da abends im Bett und denkst wahrscheinlich, alter Schwede, fuck, geil, die Form läuft und dann, man weiß nicht, was passiert ist, ob sein Fehler war, ist letztendlich auch völlig egal, also da geht es nicht drum.
Ja, ist einfach schade, einfach, weil er natürlich auch so in Form war und auch für T100 dann so ein richtiger Gegner nochmal für Jelle gehen, Smarten van Riel und es da einfach richtig abgegangen wäre. Gerade so, da bekomme ich halt immer... denke ich mir, oh, hoffentlich geht das gut, wenn so die Lunge irgendwie eingefallen ist oder da ein Problem ist, dann denke ich mir so, bei absoluten krassesten Sportlern, wo es um die letzten Milliprozentpunkte geht, oh, hoffentlich ist da alles gut.
Hat mich ein bisschen sofort an den Sturz von Jonas Vingegaard erinnert, weil da ja war ja auch die Lunge kollabiert, das war ja auch da so das große Problem und
Hat lange gedauert.
Hat lange gedauert, absolut. Wobei ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es bei ihm dann tatsächlich die Lunge war. Ich glaube, er hatte auch, ihm war das fiese, glaube ich, dann, das hat er in die Hüfte auch, also er hatte ja auch eine fiese Fraktur. Das war, glaube ich, dann das größere Problem tatsächlich als die Lunge. Aber ist egal. Also beste Genesungswünsche an Hayden Wild. Das war echt, war fies, das so zu lesen. Aber er ist irgendwie, ich weiß nicht, cool mit umgegangen. Also war dann ja auch wirklich auch irgendwie so ein Post, habe ich nur von ihm gesehen, wo er dann...
Das haben wir alle repostet dann so, ne, aus dem Krankenwagen da. Kurzes Update, bin hier in guten Händen. Hier,
nee, ich meinte alles das kaputt. Mit den Schuhen.
Hast du das Schuhen?
Saß dann, er saß dann so in diesen klassischen Krankenhausrollstühlen und hat dann von oben seine Füße und hatte so japanische Sandalen, also Krankenhaussandalen und hat dann irgendwie geschrieben... Vor kurzem hatte ich noch ein bisschen schnellere Schuhe an oder habe irgendwie die Essex gegen Sandalen getauscht oder gegen japanisches Footwear getauscht, irgendwie sowas. Oder schnelles japanisches, I don't know, aber auf jeden Fall war das einfach so, dass du gedacht hast, okay, der nimmt es mit Humor. Und das spricht ja vielleicht dafür, dass es vielleicht auch nicht ganz so gravierende Verletzungen sind. Würde ihm zu wünschen, dass denn letztendlich, muss man sagen, ist Schlüsselbeinbruch ärgerlich, aber einer so der Sachen, wo man relativ schnell wieder auf dem Rad sitzen kann zumindest. Laufen und Schwimmen dauert dann immer ein klein bisschen länger, aber das Wichtige ist ja bei den, also bei jedem, aber gerade bei den Spitzenathleten, dass sie halt sehr, sehr schnell wieder in der Bewegung sind. Das ist ja das, was sich in den letzten Jahren extrem verändert hat. Egal ob Breitensportler oder Weltklasse-Sportler, früher, wenn du dich verletzt hast, erstmal 5 Wochen ruhig stellen und dann
nicht bewegen, auf keinen Fall.
Genau, bloß Gips, schön alles Gips.
Dann Physio, um das überhaupt wieder zu bewegen.
Genau, und dann halbes Jahr Reha, damit du ansatzweise wieder gehen kannst. Und mittlerweile ist es ja wirklich so, dass du am Tag nach der OP oder am besten noch am Tag der OP schon anfängst mit der Reha und halt versuchst, die anderen Muskelgruppen zu trainieren, Herz-Kreislauf-System zu trainieren. Und da lässt sich ja wirklich mittlerweile sehr, sehr, sehr viel machen. Und es ist ja immer noch früh im Jahr. Ich weiß gar nicht, wann war es. Das Magnus Detlef war doch auch PTO Singapur, ne, wo er gestürzt ist und sich dann, glaube ich, die Hand gebrochen hatte.
Letztes Jahr, genau.
Und dann hat er ja in Rot eine Weltklasse-Performance abgeliefert. Also bleibt zu hoffen, dass Hayden Wild dann vielleicht ab Juli, August wieder ins Renngeschehen einsteigen kann. Also das wäre sonst echt super, super bitter nach dem Start. Also echt, echt hart. Und vor allem ja auch irgendwie dann auch so, nach diesen beiden zweiten Plätzen, ne? Nach dem zweiten Platz in Paris und dem zweiten Platz in Taupo und dann diese souveräne Vorstellung in Singapur, wo du denkst, alter Schwede, der Typ wird hart zu knacken sein dieses Jahr. Und bums, zeigt aber halt auch wieder dieser schmale Grat, ne? Also im Spitzensport, das ist schon echt, boah, das ist schon knackig. Also
ja, überall, auch Age Grouper, sonst was, ne? Das ist ja, am Ende des Tages kann es jedem passieren und auch, ich meine, reden wir auch oft drüber, ein Age Grouper, du hast noch Familie, irgendwie Freunde, willst dann das Training noch unterkriegen und dann passiert irgendwie sowas, das passiert ja auch am laufenden Band, das kriegt man nur nicht mit, wie bei den Profis. Das ist schon, ach, sowas wünscht man einfach niemandem, das ist echt immer bitter, wenn dann Träume platzen aufgrund von irgendwie einem Radunfall, Laufunfall, was auch immer. Ich meine, ich habe es ja selber letztes Jahr mitbekommen, wie schnell es gehen kann. Dann bist du in Girona, willst ein geiles 2-wöchiges Trainingslager machen. Denkst dir so am Anfang, ja komm, ich mache noch ein Video hier mit Fred, film das, passt einmal nicht auf haust dir da die Bänder durch und hast da irgendwie super lange mit Spaß und kannst bis kurz vorm Ironman Frankfurt nicht laufen, jetzt in meinem Fall. Und ja, am Ende kommt dann halt ein 4-Stunden-Irgendwas-Marathon dann bei raus und statt ein 3,40 oder 3,30 oder was auch immer dann drin gewesen wäre, hätte ich sauber durchtrainieren können. Weiß man nicht. Vielleicht wäre es auch 4 Stunden gewesen, das hätte nichts geändert. Kann auch gut sein, aber es ist halt natürlich trotzdem einfach, du bist halt geknickt und erstmal, ja, ist es echt ein mieses Ding. Ich habe zu dem Thema, lustigerweise war ich für unsere App, für den Pushing Limits Club, ein paar Sachen testen musste bei uns im Radraum. Jetzt die Tage wieder ein paar Sessions auf der Rolle gefahren und auf der Rolle ziehe ich mir dann auch immer Podcasts oder irgendwelche YouTube-Videos und so. Also eigentlich gucke ich YouTube leer, was so im Endurance-Game passiert und habe einen super guten Podcast mit Dan Lorang geguckt, mit, wie heißt der? Roadman oder so? Geiler Name, Roadman. Ich glaube, The Roadman war es. Wo es auch so um dieses Thema ging, wo der dann so ein bisschen versucht hat, immer so diese was können Age Grouper machen und draufkommen und sonst was. Und wo er gesagt hat, das ist eigentlich egal, ob du Profi, Age Grouper, sonst was bist. Am Ende geht es immer um ein Load Management und den Gesamtload, den du halt hast. Und Profis haben da mehr Zeit, ich meine, das sagen wir auch immer, und die Age-Grouper haben dann halt weniger Zeit und müssen halt gucken, dass der Load mit Freunde, Familie und sonst was eben mit drin ist. Und was dann von da an noch war, ganz am Ende war so die Frage, was kannst du denn so mitgeben, was können Age-Grouper machen oder was ist das größte Ding, was die falsch machen, Age-Grouper im Training irgendwie? Und dann meinte er erstmal geil gesagt so, boah, muss ich erstmal überlegen, ich habe lange keine Age-Grouper mehr trainiert, sondern nur Profis. hat das ja früher aber schon gemacht und sagte dann halt so dieses Ding, eigentlich Kommunikation. Also diese Absprache zum Beispiel mit Umfeld, Partnern, Freunden, sonst was, Arbeitgebern, dass du sagst, ey, hier kommt jetzt ein Trainingsblock, da bin ich vielleicht mal 2-3 Wochen weniger verfügbar und dann mache ich es später wieder gut und bin mehr verfügbar, weil ich dann ein bisschen weniger Training habe und das auch sowas zu periodisieren und das mit abzusprechen, das fand ich noch ganz geil. Das wollte ich nochmal hier mit in den Podcast mit reingeben, ob du das auch so mit deinen Athleten machst, dass ihr euch da so anschaut, was ist der Gesamtload eigentlich von so einem Athleten, oder das ist ja auch so ein Thema, was dann wahrscheinlich, wie, je nachdem wie ehrlich ein Athlet ist, du dann auch erst immer später rausfindest, oder? Also
ja, absolut. Also das ist ja auch so, USP ist es nicht, weil ich glaube, dass es mittlerweile extrem viele Trainer machen, aber dass das Training bei uns sich natürlich ganz klar dem Gegebenheiten, also dem Load vom Athleten anpasst und nicht andersrum. Also es ist halt kein Standardplan, das war ja auch die große Herausforderung bei mir, haben wir auch oft schon drüber geredet bei der Pushing Limits App, dass ich halt gesagt habe, boah, das ist für mich total schwierig, das zu planen, weil ich halt einfach schwer einschätzen kann, wie der Load des Athleten ist. Weil das ist halt das, was das Individuelle ist, dass ich wirklich schaue, okay, was hat der Athlet für einen Load nebenbei? Und genau wie du gesagt hast, also es sind dann immer so Learnings, dann hast du 9 Athleten und dann schreibst du ihm 2 Einheiten am Wochenende, am Sonntag auf. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal drüber geredet haben im Podcast. Ansonsten erzählen wir es halt nochmal. Und dann machst du halt irgendwie so einen Auftaktlauf und eine 2 Stunden Gravel Ride, wo du halt denkst, okay, das kriegt man irgendwie, man ist halt motiviert, man will eine Hawaii-Quali schaffen, dann kriegt man das hin. Stehst halt morgens irgendwie auf, läufst diese 45 Minuten, dann bringst du halt Brötchen mit, dann hast du Zeit für die Family. Und entweder gehst du dann irgendwann 2 Stunden graveln oder du gehst halt abends nochmal 1:40 auf die Rolle. So. Und irgendwann, so nach, ich weiß gar nicht, 2 Monaten oder so, Alter, da hast du es schon morgens so dieses, ich will halt immer um 8 mit dem Training durch sein. Und ich so, wie, du willst um 8 mit dem Training durch sein? Ja, ich will um 8 mit dem Training durch sein, damit ich Zeit für die Familie habe. Und dann sag ich, ja, aber wie machst du das denn mit dem Auftaktlauf und mit der Radausfahrt?
Komm,
ja, ich laufe von 5 bis 6 und dann gehe ich aufs Rad. Und dann denkst du so, boah, also das ist aber, das ist dann ja, das sind dann ja nicht 2 Einheiten. Das ist dann ja eine Einheit, die aber 3 Stunden und die einen ganz anderen Reiz hat. Und das ist dann halt so genau dieses Kommunikation und halt wissen, okay, was ist wirklich der Load und was sind halt die Sachen, die von außen sind. Und das ist klar, das macht einen riesengroßen Unterschied. Und was halt auch ganz wichtig ist, auch in Bezug auf Kommunikation, das mache ich nicht nur bei meinen Athleten, sondern das ist das, was ich auch in den Trainingslagern dann immer ganz viel erzähle, dass man halt wirklich auch ganz klar kommuniziert und dass man halt auch einfach ganz ehrlich ist, dass man halt in den letzten 6 Wochen vorm Ironman dann halt wirklich sagt, ey Leute, pass auf, die nächsten 6 Wochen liegt die Priorität bei mir beim Sport. Also ich, natürlich ist Job ist das Allerwichtigste, das ernährt uns und ihr seid auch ganz genauso wichtig, aber ich will mir halt einfach diesen Traum erfüllen und das heißt, ich muss die nächsten 6 Wochen echt die Arschbacken zusammenkneifen und muss dann halt einfach den Long Run machen und muss dann einfach den Long Ride machen, weil irgendwann müssen diese 5 Stunden halt absolviert werden oder meiner Meinung nach auch die Long Runs in den letzten Wochen. Und wenn das halt klar kommuniziert ist, dann gibt es auch nicht diese Missverständnisse. Dann muss aber halt auch ganz klar sein, dass dann halt gesagt wird, nach dem Ironman ist dann halt auch Payback-Time, dann seid ihr halt wieder auf Platz 1. Und dann wird der Sport halt erstmal hinten angestellt und dann ist halt Familie erstmal wieder ganz, ganz vorne. Und das dann im besten Fall im guten Verhältnis. Also nicht eine Woche wieder Familie und dann wird wieder auf die nächste 70-3-Sache trainiert, sondern das dann halt auch wirklich über ein paar Wochen. Oder womöglich dann tatsächlich auch, dass man sagt, ein Jahr macht man Langdistanz, im anderen Jahr ist dann wieder ein bisschen mehr Familie angesagt. Aber diese Kommunikation, die ist immens wichtig und das ist das, was ich eigentlich allen sage, wenn ihr sowas vorhabt, haben wir auch letzte Woche im Podcast drüber gesprochen, die letzten Wochen und Monate sind die entscheidenden, also lieber dann tatsächlich in den unwichtigen Monaten, November, Dezember, Januar, Februar mal sagen.
Aber da musst du fit werden fürs Malle-Trainingslager im März.
Klar, da die Comps zu holen. Also da dann halt einfach mal wirklich lieber zu sagen, nee, der Gravel Ride bleibt jetzt aus, weil wir haben halt ein Familienfest oder sonst irgendetwas, um dann halt in den letzten Wochen dann wirklich diese Konsequenz an den Tag zu legen, weil da muss es halt gemacht werden, wenn man das abrufen will, was man sich vorstellt und was vermutlich im Körper drinsteckt und dann aber halt danach auch wieder zurückzuziehen. Und das Ding mit dem Arbeitgeber, klar, da musst du natürlich schon, da musst du schon eine Position haben, wo du dir das erlauben kannst. Also wahrscheinlich 50%, wenn die zu ihrem Arbeitgeber gehen und sagen, ah, übrigens die nächsten 6 Wochen kann das sein, dass ich ein bisschen müde bin, weil ich am Wochenende 10 Stunden für einen Ironman trainiere und damit meine Performance im Job ein bisschen leiden. Ich verspreche aber, danach bin ich wieder 100% da und gebe auch 110%.
Nein, aber das ist ja, es ging vor allen Dingen um genau das, was du gerade auch gesagt hast, so dieses, wenn ich irgendwo Überstunden habe oder die im Job halt auch mache, dass man halt sagt, ich feiere die dann nicht im Dezember irgendwann mal ab, sondern ich spreche halt und sage, hey, pass auf, ich will den Ironman machen, kann ich meine Überstunden irgendwie, kriegen wir das hin von der Firma oder geht das nicht? So, wenn es nicht geht, geht es eben nicht, aber das halt dann entsprechend anzusprechen und zu sagen, ey, vielleicht kann ich da ja sogar auch noch ein bisschen noch Überstunden abfeiern oder meinen Urlaub entsprechend da nochmal hinlegen, wenn es mir super wichtig ist, weil dann kann ich die Zeit mit der Familie gleichhalten. Und so kannst du ja auch deinen Gesamtload steuern. Und das fand ich halt so super interessant.
Voll, absolut. Nein, das definitiv. Oder auch, keine Ahnung, man kann ja auch überlegen, wirklich, gerade auch wenn man jetzt so Sachen hat wie eine Quali und man weiß, boah, das wird jetzt hier echt richtig, richtig eng, die Quali zu schaffen, dass man sich dann überlegt, ob man vielleicht tatsächlich die letzten 3 Monate vor dem Saisonhöhepunkt oder 2 Monate reichen wahrscheinlich auch, dass man mal fragen kann, kann ich irgendwie auf 80% reduzieren, dass man halt Mittwoch einen halben Tag macht oder irgendwie sowas. Also das definitiv, klar. Aber trotzdem musst du da schon ein sehr gutes Verhältnis, glaube ich, zum Arbeitgeber haben.
Ja.
Weil, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, du bist ja auch, also das ist ja auch das Faszinierende, wo ich auch oft gefragt wird, was, also du hast es gesagt, Triathlon ist leider mittlerweile echt ein Sport für Besserverdienende geworden. Man muss nicht wahnsinnig viel Geld machen, um den Sport ausüben zu können. Also wenn du jetzt kleinere Rennen, du musst ja nicht immer nur die teuren Rennen machen und du musst nicht immer die absoluten High-Performance-Räder fahren und man muss auch nicht immer die Carbon-Schuhe laufen, aber irgendwann kommt man halt an diesem Punkt, wenn man, gerade wenn man kompetitiv ist, dass man halt sagt, boah, irgendwie nervt mich das schon, dass die alle irgendwie 5 Minuten schneller laufen, weil sie halt Carbon-Schuhe haben und auch übers Radmaterial kann man halt einfach über Geld schlau investiert sehr viel rausholen. Also insofern, es ist einfach ein teurer Sport, Punkt aus, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber zu reden. Dementsprechend ist man einfach relativ gut dann auch im Job. Aber man muss dann halt auch schon so eine, also da muss man schon eine coole Position haben, dass man halt wirklich sagt.
Aber Nils, wer sind wir, dass wir zwei, also vielleicht, es gibt ja auch viele, die einfach saugut mit ihrem Chef sind, so, wir zwei haben doch gar keine Ahnung davon, wie das ist, mit dem Chef zu reden und zu fragen.
Nee, aber ich kenn viele, die sagen, ich hätte ein Problem, einen sehr ambitionierten Triathleten einzustellen, weil ich ganz genau weiß, dass das Sport an erster Stelle steht.
Ja, okay.
So, dass du dann halt weißt, im Zweifel mache ich jetzt noch diese halbe Stunde extra, um das Projekt abzuschließen. Nee, ich will ja trainieren, mache ich morgen.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Also das hast du schon.
Ja, okay.
Das hast du schon.
Das ist spannend.
Was du natürlich hast, ist, dass du in der Regel, und das darauf wollte ich eben hinaus, dadurch, dass es halt ein kostenintensiver Sport ist, hast du schon sehr viel dieses Transferverhalten, dass du halt auch sehr viele High-Performer in dem Sport hast. Also das fällt dir ja schon auch auf, wenn du irgendwie in Trainingslagern bist und dann unterhältst du dich über die Jobs, sind es in der Regel Positionen, wo du denkst, boah, der hat aber schon einiges in seinem Leben geleistet oder die hat schon einiges in ihrem Leben geleistet und hat eine ganz gute Position. Und dieses Transferverhalten, das hast du ja, das ist ja auch nichts Neues, dass halt die Leute, die im Job sehr ambitioniert sind, auch im Sport sehr ambitioniert sind, sich dann auch solche Sportarten aussuchen, wo du über Fleiß einfach sehr, sehr viel rausholen kannst. Deswegen finden die sich natürlich auch im Triathlon-Sport wieder. So, und die sind dann oftmals natürlich auch tatsächlich in Positionen, wo sie halt einfach sagen, nee, ich nehme mich jetzt einfach mal raus. So, und was ich halt immer ganz faszinierend finde ist, und das aber dann eher auf der familiären Basis, dass es wirklich viele gibt, die dann halt wirklich sagen, so, ich ziehe das jetzt durch und im Jahr danach mache ich dann erstmal Family. Wo du dann immer so denkst, na, bin ich mal gespannt. Weil meistens sind die dann ja doch angefixt und dann versuchen sie es doch irgendwie. Aber du hast dann doch immer welche, die dann das auch echt so machen. Die dann einfach sagen, nee, ich hab das versprochen und jetzt ziehe ich das durch. Jetzt mache ich erstmal nichts mehr, mache erstmal wettkampfmäßig nichts mehr. Und das finde ich total cool. Das ist dann natürlich aus Trainersicht immer so ein bisschen schade, weil du einen Athleten irgendwie über 2-3 Jahre aufgebaut hast. Und es ist ja wirklich sehr häufig so ist, dass die Athleten sich dann selber überraschen und Leistung bringen, die sie nicht gedacht hätten. Und dann ist es halt vorbei oder dann setzen sie erstmal ein Jahr aus. Und das ist dann immer so, wo du denkst, ah, schade, ich hätte jetzt gerne nochmal, dass der nochmal einen schnellen Marathon läuft oder sonst irgendetwas macht.
Weil da habe ich eine Frage.
Beziehung entwickelt. Schieß los.
Da habe ich eine richtig interessante Frage. Wie schätzt du das ein, wenn ich jetzt, also wir reden jetzt über so einen Athleten, das sind ja wahrscheinlich dann auch die sagen, ah, ich will jetzt nochmal eine Quali versuchen oder irgendeine krasse Leistung, eine krasse Bestleistung.
Ist ja oft
ich will jetzt, eine Quali. Ist oft eine Quali. Ich will jetzt nochmal richtig viel Zeit investieren und so und das auch machen. Jetzt hast du diesen Athleten, machst das, erreicht sein Ziel oder nicht, ist ja erstmal völlig egal. Aber innerhalb, und das ist auch das, was ich gemerkt habe, innerhalb dieses Zeitraums kannst du halt deinen Körper trainieren auf ein gewisses Leistungslevel. Wenn du jetzt so einen Athleten vergleichst zu einem, der sagt, nee, ich schaffe mir ein System, wo alle happy sind. So, wo ich regelmäßig meinen Sport machen kann und wer hat Family ist dann zuerst und die letzten 6 Wochen ist dann Sport zuerst und ich trainiere aber im Vergleich zu dem Athleten, von dem wir gerade gesprochen haben, 5 Stunden die Woche weniger oder 4 bis 8 Stunden weniger oder was auch immer. Der macht es aber 5, 6, 7, 8 Jahre. Der kommt doch am Ende auf eine viel, viel höhere Leistungsfähigkeit als der sagt, ich gehe jetzt mal ein Jahr all in.
In einem Jahr, ja, über ein Jahr gerechnet. Das ist
nein, nicht ein Jahr, sondern so diese Gesamtleistung, Gesamtperformance. So, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt, keine Ahnung, ich bin 30, habe mir die Siebträger gekauft, jetzt das Rennrad.
Beide das gleiche
Ausgangsniveau. Und dann hast du so den, ich will nochmal wissen, was in meinem Körper drin ist, so was ich kann, wie gut ich wirklich sein kann. Und jetzt spreche ich mit meinem Umfeld und gebe mal ein Jahr richtig Vollgas. So, weil das ist ja die Denke, die ich ja auch mal hatte mit dem Project, wo wir gesagt haben, wir wollen das herausfinden. So, und
Ey, aber ich habe ja jetzt nicht von, also ich rede eher dann so ein 2-3-Jahres-Projekt.
Ja, okay, dann ist es ein 2-3-Jahres-Projekt gegen einen 10-Jahres-Athleten.
Ich glaube, dass der, also wenn du 3 Jahre schlau trainierst mit 5 Stunden pro Woche mehr als der 10-Jahres-Athleten, bist du besser.
Ja?
Ja.
Okay, und
glaube ich schon.
Und wenn einfach, du dann vergleichst ein Jahr gegen 5 bis 10?
Da schätze ich den anderen stärker ein.
Okay, interessant. Ich hätte jetzt gedacht, durch Lebenskilometer und sonst, bist du, wenn du über so einen langen Zeitraum gehst, bist du dann doch besser.
Nee, weil tatsächlich dieses im
also du da brauchst einen Load. Selber,
ja. Und gerade auch dieses Punktuelle, dann auch Trainingslager machen und sowas alles. Dann auch tatsächlich zu sagen, nee, ich mach dieses Jahr auch 2 Trainingslager.
Also um einmal das Grundniveau höher zu setzen.
Genau. Und das ist auch wirklich krass. Also was ich jetzt, und da habe ich einfach so viel Erfahrung gemacht, egal welches Niveau. Und egal, also mit welchem Niveau die Athleten gekommen sind, egal ob Männlein oder Weiblein, das ist wirklich so dieses, du kannst davon ausgehen, dass du über 3 Jahre einen Athleten wirklich jährlich, natürlich nicht linear und natürlich kann immer irgendwas ein bisschen,
alle Athleten der Welt haben.
Aber es ist, nein, das ist wirklich krass und auch wirklich Athleten, die dann irgendwie, es war das 2. Jahr, aber die dann im 1. Jahr, also die kommen dann zu dir und du merkst sofort, die haben ein Talent. So, das ist dann AK 35, haben noch keine Langdistanz gemacht, haben aber so eine relativ hohe Geschwindigkeit und kommen dann schon schlau an und sagen, nächstes Jahr möchte ich meine, also die kommen im Oktober an und sagen, nächstes Jahr will ich schnell werden auf der Halbdistanz, im Jahr danach mache ich dann mein Langdistanzdebüt und dann gucken wir mal. Und dann sagst du so, ja, ich glaube, über 3 Jahre kriegen wir richtig hin, dass du dann richtig gut bist. Und dann merkst du so, boah, der ist echt talentiert. Und dann sagst du, ey, pass auf, du machst nächstes Jahr unter 8,30. Die Langdistanz. Dann sagt er, Alter, bist du bescheuert, unter 8,30. Ja, ist ja eine schnelle Strecke, Hamburg, bla bla bla. Und das klappt aber. Und das ist wirklich so, das ist krass, was, wie du wirklich 3 Jahre lang aus dem Athleten unheimlich viel rauskitzeln würdest. Also wenn wir jetzt, haben wir ja auch schon drüber geredet, das ist jetzt totaler Spinnkram. Und das Entscheidende ist halt immer die Birne. Das ist das, weil es muss halt so sein, dass der Athlet Bock hat, dass er dran glaubt und dass er sich auch nicht unter Druck setzt. Das machen aber meistens die Athleten, die so einen 3-Jahres-Plan haben. Mhm. Die ticken ja so, dass sie das nicht machen, sondern dass sie extrem performance-driven sind, dass sie total intrinsische Motivation haben und dass sie Bock haben aufs Projekt. Das Ergebnis ist nachher das Icing on the Cake, aber letztendlich geht es darum,
den Prozess.
Dass sie den Prozess zu haben. Und das ist ja das, was ich auch immer zu dir gesagt hätte. Ich bin davon überzeugt, wenn du jetzt noch 1-2 Jahre dran geblieben wärst, dass du genauso vom Rad gestiegen wärst wie in Rot 22, aber ich sie es hinbekommen hätten, dass du einen Marathon läufst, der unter 3 Stunden stattfindet.
Ja.
So. Das hätte halt noch 1-2 Jahre gedauert. So. Mhm. Und wenn du aber halt jedes Jahr konstant einfach so diese 5 Stunden pro Woche weniger trainiert hättest und diese ganzen Peaks nicht machen würdest, wärst du in diese Situation nicht gekommen. Mhm. Weil wenn du 2 Jahre einen Athleten gut aufbaust und dann geht er im All-In ja wirklich, geht er 2-mal ins Trainingslager und hat dann irgendwie 3 Wochen vor dem Höhepunkt nochmal 5 Tage frei, wo er dann nochmal 5 Tage in die Berge gehen kann, nochmal richtig Pässe fährt und richtig nochmal Torque-Kilometer sammelt und sowas alles und auch die Rennen dann ja richtig aufbaut, irgendwie eine frühe Halbdistanz, dann 5 Wochen vor dem Rennen nochmal eine Halbdistanz und dann kommt der Höhepunkt. Das ist krass, was du in so einem 2-3-Jahres-Plan bei den Athleten rausholen kannst. Mhm. Unabhängig vom Niveau. Und die sind dann meistens wirklich in Leistungsklassen, das hätten sie vorher nie gedacht. Und das meine ich dann, das ist dann doch dazu wirklich schon so eine lineare Leistungssteigerung. Oftmals kommt dann der Kopf dazwischen, oder was heißt dazwischen? Der macht das Ganze dann anspruchsvoll. Das ist dann so, was ich auch erzählt habe mit Clara, die dann irgendwie in Hamburg sich überrascht und eine 3:09 läuft. Und vorher hast du 2-mal schon Marathon gelaufen, wo du gedacht hast, ey, das muss klappen. Aber dann ist er so, ah, jetzt ist ja der Tag, jetzt muss ich mir es beweisen, jetzt muss ich mir es zeigen. Und dann klappt es dann doch nicht. Und wenn du dann ohne Druck rangehst, rennst du auf einmal diese 3:09 und hast so einen magischen Tag. Aber das ist ja auch, weil das halt einfach über Jahre hinweg eine Leistung ist, die halt aufgebaut wurde.
Ja.
Und das ist auch das, was auch nach wie vor, merkt man jetzt wahrscheinlich auch, wie sich gleich meine Stimme überschlägt. Das ist halt das, was so wahnsinnig Bock macht. Also deswegen ich zum Beispiel auch diese Einjahressachen eigentlich gar nicht mache, weil das du brauchst ja auch Zeit, den Athleten kennenzulernen und dann, und auch dieses, wenn der Athlet anfängt, selber daran zu glauben, was er kann. Also du siehst einen Athleten, unabhängig welches Niveau er hat, und denkst, geil, da bringe ich den hin. Und dann, ich bin dann ja auch einer, schließt sich wieder der Kreis zum Anfang, ich kommuniziere das dann ja auch sofort und sage dann auch, nee, ey, du kannst viel mehr, du wirst wahrscheinlich das und das und das, nee, auf gar keinen Fall. Und dann merkst du auf einmal so, der Athlet, die Athletinnen lassen sich auf den Prozess ein, das geht in die richtige Richtung und dann passiert es auch. Und das ist halt das, was völlig unabhängig davon ist, ob das jetzt ein Weltklasse-Athlet ist, im Amateur- oder im Profibereich, oder ob das ein Athlet ist, der sagt, ich möchte gerne einfach mal einen Ironman finishen. Und dann sagst du, ja, aber das Ding machen wir dann aber auch mal in einer 10 Stunden noch was. Nee, ich will doch einfach nur ins Ziel kommen. Nee, einfach nur ins Ziel kommen zählt nicht. Wir machen das Ding in 10 Stunden, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann machen sie dann irgendwann eine 10 Stunden flach und denken so, Alter, geil, das hätte ich ja nie gedacht. Und das ist halt auch das, dieses riesen Faszinierende an dem Ausdauersport. Das, und was auch teilweise dann auch dankbarer ist im Amateurbereich als im High-Performance-Bereich. High-Performance-Bereich ist natürlich schon extrem reizvoll, weil halt einfach diese Suche nach dem Detail und nach dem letzten Prozent, das ist wirklich so das, was einem selber auch im Kopf als Coach weiterbringt, wo du halt einfach auch aus deiner Komfortzone raus musst, wo du halt einfach in Bereiche gehen musst, jetzt nicht, wo es wehtut, klingt übertrieben, aber wo du halt einfach auch mal ein Risiko eingehen musst und sowas alles. Wo du dann aber natürlich auch im Amateur-Coaching extrem von profitierst. Aber das ist eigentlich das Schöne am Amateur-Coaching, dass halt, was wir eben angesprochen hatten mit Hayden Wild, das ist natürlich, ist das jetzt auch bei Amateurathleten hart, aber bei so einem High-Performance-Athleten ist dann sofort wieder so diese Angst dabei, kommt er wieder auf dieses Niveau zurück. Und beim Amateurathleten ist es dann letztendlich egal, ob der jetzt 9 Stunden 5 macht oder 8 Stunden 55 oder 8 Stunden 50. Irgendwie, die Quali wird das schon schaffen, aber bei so einem Hayden Wild schafft das wieder ganz oben zu stehen. Also deswegen finde ich das bei so High-Performance-Athleten, wo halt die Existenz dranhängt, ist es dann doch nochmal was anderes. Weil halt einfach die Gefahr sehr groß ist, dass halt irgendwie Jonas Vingegaard, kommt der nochmal zurück? Oder hat der Sturz ihn so traumatisiert, dass er dann vielleicht doch nicht mehr diese letzten 1-2% hat, die es halt braucht, um Pogi zu schlagen? So, das ist ja, weiß immer nicht, liegt das nachher oder lag das am Sturz oder nicht? Aber da gibt's schon viele, viele Umkehrpunkte bei Profiathleten, wo du halt einfach merkst, boah, das war ein Sturz zu viel. Was dann halt doch einfach nochmal echt anders ist als bei Amateurathleten. Also der Spitzensport ist schon einfach auch brutal hart und der Amateursport, der ist halt doch eher positiv behaftet, weil halt diese Gefahr des Scheiterns viel, viel, viel geringer ist und das Scheitern ja auch viel weicher fällt. Mhm. Also das tut ja nicht so weh. Im Spitzensport tut das einfach wahnsinnig weh, wenn du 12 Jahre lang daran arbeitest, die Olympia-Quali zu schaffen und dann klappt es nicht und du hast halt einfach 12 Jahre deines Lebens investiert. Das siehst du als Athlet natürlich nicht so und das gibt dir auch wahnsinnig viel, aber es ist natürlich trotzdem total brutal. Und da gibt es auch viele, glaube ich, die echt Probleme dann damit haben.
Ja, das, ey, über was die das mental...
die spricht man dann natürlich nicht so gerne. Aber das ist halt im Hobbysport oder im Amateursport, ambitionierten Amateursport, viel, viel, viel dankbarer.
Ja, ja, absolut. Nee, bin ich absolut bei dir, aber das ist schon, ja, mir gibt das schon zu denken, wenn du das so erzählst, so dieses Herangehen. Wir haben halt einfach mit dem Project dann doch die falsche Herangehensweise gewählt, um zu sagen, wir gucken jetzt mal in einem Jahr, was geht, und dann gehst du all in und
finde ich gar nicht.
Nein, das war für das interessant, für mich jetzt als Athlet. Also wenn ich, weißt du, so aus Athletensicht, und ich glaube, das war nachher auch der größte limitierende Faktor, rückblickend betrachtet. So, dass ich dann wusste, okay, der Tag kommt immer näher, ich muss nicht mehr so lang, bis dahin ziehe ich noch durch und dann erstmal Schlussstrich, erstmal nichts. Der Druck ist ja viel größer, den du hast, dass du an diesem Tag, weil du nur diesen einen Shot hast, auch wirklich gut performst. Das ist bei mir jetzt dann gut gegangen und hat super gut geklappt natürlich. Aber es kann natürlich auch in eine andere Richtung laufen, dass es dann eben dann nicht funktioniert. Und ich glaube, ich habe mir dadurch so ein bisschen, weil es auch so hart in meinem Kopf war, dass ich danach erstmal nichts mache, auf gar keinen Fall irgendwas mache und mich bewege, dass ich so, ja, hätte ich dann einfach halbwegs vernünftig weiter trainiert, hätte diese Form noch mitgenommen und wäre nochmal einen schnellen Herbstmarathon gerannt oder so. Das ist ja auch, weiß ich, habe ja die Form dann sofort in 3 Wochen danach vernichtet und man hätte doch so geil da auch noch was mitnehmen können. Überleg mal, jetzt wäre ich noch irgendwie gelaufen und wäre eine 2:49 Marathon noch gelaufen oder was auch immer. Das hätte mich ja dann auch nochmal wieder voll gekickt und ich hätte Bock gehabt, noch irgendwie da wieder was anderes zu machen und hätte super, super Blut geleckt nochmal vielleicht wieder und noch eine Saison gemacht oder so. Also das ist ja so ein bisschen dieses, ja, das ist jetzt bei mir das, was du gerade erzählt hast alles, hat jetzt so ausgelöst, was wäre gewesen, wenn?
Ja, aber das finde ich gar nicht schlimm, weil du hast ja ein Learning. Also weißt du, du hast ja gemerkt, dass du das vom Kopf her nicht hinbekommst.
Ja.
So, und das finde ich überhaupt gar nicht schlimm, weil ich finde, dass, also ich glaube auch tatsächlich, du würdest es nicht hinbekommen, über 3 Jahre so ein Ding durchzuziehen. Weil das kann gut sein, ja. Das bist einfach nicht du. Mhm. So, das ist,
ich bin einfach nicht der High-Performer jetzt.
Ah, das stellst du ja auch immer, so dar. Weißt du, das ist ja so,
Nein, ich weiß, was du meinst, aber du hast recht. So dieses strikt nach dem fixen Plan, was du eben machen musst, das auch eins zu eins so umzusetzen und nicht links und rechts, weil man mal. Ich bin halt ein krasser Opportunist.
Ja, auf der anderen Seite kickt dich das dann ja doch auch immer so. Also du bist halt anders. Du bist halt definitiv kein Profisportler. Das hat man gemerkt im Project. Und das wolltet ihr ja sein. Das ist ja auch das Geile daran. Und das zeigt ja auch einfach wirklich. Das ist ja auch das, was ganz viele halt immer sagen, naja, hätte ich die professionellen Bedingungen, wo du ganz genau sagst, ey, nein, du würdest nicht besser sein, hättest du die professionellen Bedingungen. Du denkst immer, du wärst besser, aber wärst du nicht. So, weil das ist ja auch dieses, was auch dazugehört, das ist ja auch das, was ein Dan gesagt hat. Natürlich hat ein Profi per se erstmal mehr Möglichkeiten als ein Amateur, weil der Workload, wenn er jetzt wirklich ein Profi ist und von dem Sport leben kann, mehr Zeit hat zur Regeneration, er kann mehr trainieren, er hat in der Regel auch bessere Möglichkeiten. Irgendwann kippt das Ganze mit dem großen Erfolg, hast du auf einmal mehr Aufmerksamkeit, hast mehr Verpflichtung. Also ein Patrick Lange hat ja, oder ein Christian Blumfeld, Gustav Iden, Frodo erst recht, die haben ja weniger Zeitmöglichkeiten als ein Athlet, der schon finanziell gute Möglichkeiten hat, aber der noch nicht so viele Verpflichtungen hat.
Ja, das stimmt.
So, alleine schon dieses in der Woche vorm Rennen zur Pressekonferenz zu müssen, ist Stress, den die anderen nicht haben. So, das ist ein bisschen Druck, da kannst du steigen, das kann dich auch motivieren, aber es ist halt auch ein Druck, so. Aber letztendlich ist es nicht per se so, dass wenn du erstmal professionelle Bedingungen hast, dass du dann besser wirst. Also das ist halt einfach Schwachsinn, das musst du halt können. So, und das hast du ja gemerkt, dass es halt bei dir halt nicht so ist. Was ich halt immer noch spannend finde ist, und das wäre so das nächste interessante Projekt, weil man das halt dann bei dir auch dieses Individuelle, deswegen fand ich das auch so schade in Frankfurt, aber zum Beispiel, wie schaffst du eine Hawaii-Quali? Mhm. Weißt du so? Das finde ich halt mal spannend, weil man weiß, dass du das halt nicht hinkriegst, 3 Jahre lang dich zu fokussieren. Du hast auch die Möglichkeit, körperlich das relativ schnell zu schaffen. Es muss aber halt auch alles gut laufen. So hat man in Frankfurt gesehen. Also es hat jetzt nicht, also hätte nicht gereicht. So. Und da reicht es vermutlich auch nicht, also wahrscheinlich schon, wenn du jetzt sagst, okay, von November an bis Juni, Juli fokussiere ich mich, dann würde das schon klappen, das denke ich schon, weil das kriegst du dann ja doch auch hin. Aber so ein 3-Jahres-Ding, das kriegst du, glaube ich, gar nicht hin, weil das bist nicht du. So, weißt du, das ist halt einfach.
Ich müsste so 2 Jahre mich mit Challenges, die mich kicken, langsam darauf vorbereiten und dann das All-In-Jahr nochmal machen.
Nee, All-In-Jahr darf es bei dir gar nicht sein.
Oder so. Ja, stimmt. Guck, du kennst dich besser als ich selber.
Du musst ja, das hat man ja auch ich glaube, dass, was dir ja das Genick gebrochen hat, das hast du ja auch so ein bisschen auch erzählt. Das war dann ja auch so dieses Camp, wo ihr dann noch auf Malle wart, als Nils und Bocky sich auf Südafrika vorbereitet haben. Es war klar, dass Bocky dann, ist Bocky gestartet? Bocky ist gestartet.
Ja, genau.
Ist dann aber raus. Nee, er war ja sogar auch in einer relativ guten Form. Aber so, wo du dann wirklich die Jungs ja auch genervt hast mit deinem unprofessionellen Verhalten, das muss man ja auch sagen, also mit deiner Lockerheit, weil du halt dann einfach da morgens zum Schwimmtraining gekommen bist und dann halt einfach die klassischen Staggi-Sprüche gebracht hast, die du halt nicht hören willst, wenn du in 2 Wochen später Weltklasseleistung bringen willst und schon auf der Rille bist, weil du halt einfach 10 Stunden pro Woche mehr trainierst als der andere und dann schwimmst du die ersten 10x100 dann halt auch mit, weil du es ja kannst und dann platzt du und sagst, okay, ich gehe jetzt Chorizos frühstücken. Das ist ja das, wo du wirklich als Top-Athlet denkst, Alter, jetzt halt deine Fresse, lass uns arbeiten. Und du denkst halt, Alter, so eine Arbeitsmaschine, das kann ich ja gar nicht. Das kriege ich ja überhaupt gar nicht hin. So. Aber wenn du halt, du müsstest halt einfach die ganze Zeit mit Freude, das reicht ja auch. Das ist ja das Spannende daran. Wenn du dieses Camp machst, was du letztes Jahr mit Chebbe und Fred gemacht hast, wo Fritze noch dabei war, ich dann da krank aufgeschlagen bin. Und wenn du von solchen Camps 4, 5 machst, dann bist du ja in einer absoluten Topform.
Ja, das stimmt.
Weißt du, das reicht ja schon.
Das würde für mich reichen. Ja,
das würde ja schon reichen. Das heißt,
ich müsste einfach nur ein Jahr lang in Camps leben.
Nee, temporär. Das ist halt dieses Ding. Du musst dann einfach schlau die Camps planen. Du hast jetzt ja. Das beste Beispiel ist doch einfach immer, wenn dir der Arsch auf Grundeis geht, merkst du, fuck, ey, jetzt ist der Emma 312, Johann ist fit, ich muss was machen. Und dann fällt es dir ja überhaupt nicht schwer,
ja, stimmt,
pro Woche 20 Stunden zu fahren.
Ja.
Intervalle zu fahren, dich, also das ist ja, und schwupps, bist du auch in Form. So, du kannst es halt keine 48 Wochen im Jahr, das kriegst du halt nicht hin. Das sind halt die Ruben West dieser Welt, die machen das halt einfach in Perfektion. Das ist ja, wo du auch immer denkst, Alter, das gibt's ja gar nicht. Und das sehe ich ja auch immer wieder, den Hebel umlegt. So, das ist ja, es ist ja einfach krass. Das ist immer so Februar, März, April, dann bam, und dann ist der in Form. So, dann, und das ist halt das Starke daran. Das kriegst du halt nicht hin. Aber musst du ja auch nicht. Du musst halt einfach über Spaß, da mal zwei Wochen hier im Camp sein, da eine Woche im Camp sein. Und dieses Grundrauschen, das darf halt nicht kommen. Das ist dann halt ganz stark abhängig vom Umfeld. Weißt du, wenn jetzt irgendwie ein Johann bei dir vor der Ecke ist und du zweimal pro Woche mit ihm ins Becken springst, dann reicht das ja auch schon, um eine solide Schwimmform zu haben.
Du, ja,
musst,
absolut.
Du musst ja nicht viermal pro Woche schwimmen. Wenn du natürlich in Rot in der Spitzengruppe mitschwimmen willst, dann musst du das.
Dann muss
aber
ich
wenn du, aber wenn du halt einfach nur easy vorne bei den Amateuren mitschwimmen willst, um halt eine gute Gruppe auf dem Rad zu haben, reichen zweimal pro Woche 4 Kilometer. So. Und trotzdem musst du natürlich gucken, wie ist, und das ist ja das, was Dan meinte, was ist das Load Management? Wie kriegst du halt hin? Und bei dir ist halt ganz klar, dein Load Management muss immer so temporär sein. Du musst in einer Situation sein, wo du Spaß am Training hast, wo du ein gutes Umfeld hast. Dann trainierst du völlig problemlos 30 Stunden pro Woche. Also das ist ja für dich überhaupt gar kein Problem, weil du einfach Bock auch darauf hast. Und du trainierst dann ja auch die Einheiten, wo du, also irgendwelche Intervallläufe, die dir keinen Spaß machen oder Longruns, die dir keinen Spaß machen, vermeintlich keinen Spaß machen. Weil wenn du dann nämlich merkst, dass die Form kommt, also du bist ja auch jemand, der sich extrem von der Leistung motivieren lässt. Und ich meine, denke ich häufig drüber nach, wenn ich die Läufe laufe, wo ich dich beim Longrun begleitet habe auf dem Rad, wo du dann hinten raus 4er Schnitt gelaufen bist, das war ja auch geil. So, dann rennst du dann halt einfach nach 30 Kilometer 3,55er Pace und denkst so, ey, Wahnsinn. Dass das eine Pace ist, über die irgendwie die Weltspitze bei den Frauen lacht, das ist ja dann scheißegal, weißt du? Das ist dann ja wieder deine Pace. So, und aber da musst du halt so eine gewisse Form für haben. Und das ist halt auch das, also zu erkennen, was für einen Athleten habe ich vor mir. Habe ich einen Athleten, der einfach Bock hat, das ganze Jahr über durchzuziehen? Oder habe ich einen Athleten, der, muss ich jetzt drüber nachdenken, wer Live Schröder-Grönefeld, der halt eher so ist wie du. Der dann halt auch im Winter super gerne mal feiert und der kann noch nicht das war witzig. Live war ja der letztes Jahr in Rot vor Ruben noch ins Ziel gekommen sind. 805 und 808 oder 804 und 808 oder 806. Ich weiß nicht, auf jeden Fall beides absolute Weltklasse-Zeiten. Und dann haben die halt Einheiten gehabt im November, Dezember, Januar, wo Live immer zu mir gesagt hat, Alter, Ruben, der bricht mich. Wie der, das ist schon wieder so ein Arbeitsroboter und nee, und dann, das geht ja alles gar nicht. Und dann, ich so, ja, aber das ist doch Ruben, du kennst ihn doch. Und am Tag X war Live dann aber da. So, der hat dann halt wieder die letzten 10 Wochen die Arschbacken dann zusammengekniffen und dann, wenn es halt zählt. Und das sind halt unterschiedliche Typen. Und das ist ja das Interessante als Coach zu erkennen, wann gibst du wem was. So, mhm. Dosis macht das Gift und Load ist ja ganz, ganz individuell. Das ist ja das Spannende daran.
Ja, spannender Ausflug nochmal wieder. Ich hatte noch 2, 3 mehr Fragen, aber die sparen wir uns jetzt für die nächsten Podcasts auf, sonst wird das hier wieder eine 2-Stunden-Runde. Und wir haben ja auch spät. Nils, wir müssen ins Bett kommen, weil ich bin ja immer noch Athlet. 2 Wochen ist ja schon wieder das nächste Rennen.
Bond-Triathlon, oder was? Nee.
Nee, das ist im Juni erst. Da schadest du doch auch.
Nee, ich werde das nicht schaffen. Ich werde das nicht schaffen.
Was schaffst du denn dieses Jahr, Nils?
Ich Berlin-Marathon. Weil das war jetzt auch ein ganz guter Übergang, weil so dieses bisschen Athlet steckt ja immer in mir drin.
Ja, du hast schon auch Bock immer. Du musst es nur.
Du musst auch
selber den Schalter nochmal umlegen, den Hebel. Und nicht so, dass du dann sagst, jetzt habe ich mich angemeldet, jetzt mache ich 3 Wochen all in und nach 2 Wochen war ich schon wieder zu viel all in.
Ich weiß. Nee, ich weiß. Deswegen muss ich das ja schlau machen. Aber das wäre so.
Weil du brauchst einen längeren Zeithorizont einfach, dass du locker reinstarten kannst.
Ja, aber deswegen ist Berlin ja gut.
Ja, das wäre gut.
September, das ist der Sommer auch, da habe ich keine Allergieprobleme, das ist so, das wäre gut. Aber was ist in 2 Wochen bei dir? Wollen wir es nicht ablenken?
Nicht in 2 Wochen, 1,5 jetzt dann schon. Rund um Köln ist doch, wir fahren doch ganz hinten los und gucken, wie weit wir nach vorne kommen.
Und mit wem fährst du?
Lukas Löhr, Sepp Breuer und noch einen, den ich nicht kenne. Und jetzt gucken wir gerade noch, ob Johnny Boy nicht auch noch irgendwie einen Startplatz kriegt.
Das ist geil, das ist stark.
Ja, letzte Position, auf der 120er-Runde fahren wir los. Ich schätze, dass ich nicht mit den Jungs ins Ziel schaffe, weil rund um Köln kommen ja dann doch ein paar richtig steile Berge doch am Ende. Und wenn die das richtig knattern lassen da vorne, dann bin ich mit meinem Gewicht.
Ist es dann Eifel oder was ist das dann?
Bergisches.
Okay.
Also geht in die andere Richtung.
Ja gut, Lukas Löhr, aber ist das eher so ein Zeitfahrer oder ist das ein Bergfloh? Nee, Zeitfahrer eher, oder?
Lukas, was hat er? Paar 70 Kilo? Also, Lukas kann schon viel, er hat schon Druck. Und Sepp Breuer ist ja eh ein Moped.
Das ist klar.
Ja, und dann noch so ein Radsportler. Also, ich bin mal gespannt. Lukas hat gesagt, die brauchen mich am Anfang für die flache Strecke, dass ich mit meinem dicken Hintern viel Windschatten geben kann. Und
haben
die
den Podcast gehört vom 312er, wo du gesagt hast, du konntest so gut durch die Ebene marschieren?
Nee, das haben wir sogar schon vorher klar gemacht. Also, okay. Lukas steht jetzt schon seit 15. April oder sowas oder etwas vorher schon. Und ich hab so ein bisschen Schiss, muss ich sagen.
Ja, kann ich verstehen.
Ich habe ein bisschen Schiss mit den Jungs.
Das kann ich verstehen.
Und mal gucken, was das so wird, was ich danach berichten kann. Aber mega. Ich hab Bock. Mal gucken, was das wird. Ja, wird dann Viererzeit fahren, Stand jetzt. Hinten losfahren und gucken, wie viele Leute wir überholen können.
Das ist cool.
Ja.
Ja, das finde ich, das ist doch
das ist so eine Aktion, die mich wieder motiviert. Deswegen bin ich auch die Woche schon zweimal Intervalle gefahren. 30-30er, dreimal 6 mal 30-30 und dann noch 3x 8 Minuten Sweetspot hinten drauf nach der Ermüdung.
Na gut, du müsstest ja eigentlich auch jetzt ein gutes Niveau haben.
Ja.
Also definitiv.
Ist gut. Ich musste echt nach dem 3-12, ich bin ja dann mit Johan nochmal direkt wieder gefahren und habe auch da nochmal Gas gegeben, Berg hoch und so, die Beine, das hat sich alles wieder gut angefühlt. Und als ich hier zu Hause war, muss ich sagen, hatte ich jetzt schon nochmal so 6-7 Tage so eine tiefe Müdigkeit im Körper.
Ja, aber ist ja klar.
Kopfmüdigkeit.
Dann hast du ja malles Urlaubsfeeling, gerade auch mit den beiden Mädels und so. Das ist ja, dann schlägst du in der Realität auf. Dann musst du dann doch irgendwie Mails abarbeiten und musst dich da und da drum kümmern. Das ist ja wie nach dem Ironman. Das ist ja normal.
Und das Malle 312 Video, das mache ich jetzt auch fertig, dass es am Wochenende kommt. So, das, ja, hast recht.
Das ist das. Also das ist einfach, das ist, aber trotzdem, und das ist das, was du eben beschrieben hast, um das abzuschließen. Und das merke ich auch tatsächlich. Und auch bei mir ist das dieser Prozess. Weißt du, das ist jetzt nicht, also ich meine, was soll ich mir beweisen? Also es geht ja, gibt es ja nichts zu beweisen. Also nicht, dass ich jetzt sportlich alles erreicht hätte, aber ich werd nicht mehr erreichen.
Du kommst nicht mehr aufs Niveau, ja.
Ja, genau, ich werde nicht mehr erreichen als das, was ich erreicht habe. Und auch um jetzt irgendwie in der Altersklasse da vorne mit dabei zu sein, das reizt mich nicht. Also wenn du bei den Profis, auch wenn es nur zweite, dritte Reihe war, aber wenn du 20. auf Hawaii warst, dann musst du jetzt nicht irgendwie in der Altersklasse da Top 5 in der Altersklasse machen. Also freust du dich, wenn du es erreichst, aber ärgerst dich jetzt auch nicht schwarz, wenn du es nicht erreichst. Also da musst du ein bisschen, Spaß muss da schon bei sein. Aber dieser Prozess, und das ist halt das, also jetzt gerade auch so läuferisch zum Beispiel, weil das halt einfach zeitlich, mir macht Radfahren einfach mehr Spaß, weil ich mehr Radfahre momentan.
Habe ich momentan
Laufen,
auch.
Weil Laufen halt einfach zäh ist. Aber wenn ich dann doch so, also Basti, als er da die 1:21 gelaufen ist, dann dachte ich echt so, alter Fuck, das ist echt schon wieder eine deutlich unter 4er Schnitt. Das ist schon Laufen. Ich meine, das ist halt so witzig, weil das bin ich früher halt immer gerannt. Weißt du, es ist ja so, ich bin halt 1:09 im Halbmarathon gerannt und das ist jetzt, wenn du dann siehst, wow, jetzt schwärmst du von 1:21, das sind Welten. Aber es ist ja egal, das ist das, was ich meine. Und dieses einfach wieder so locker mal schnell unterm Viererschnitt und so.
Ja, und wenn du merkst, du läufst, du hast unter Kontrolle und dann klingelt die Uhr und da steht 4:0 oder du fährst 230 Watt und das fühlt sich gut an und nicht 180 und du kämpfst, so, weißt du?
Genau.
Das ist ja eigentlich das, was einen täglich kickt und warum man dann wieder nochmal zweimal mehr die Woche aufs Rad steigt oder die Laufschuhe schnürt. Und das ist doch eigentlich das, worum es geht am Ende des Tages.
Genau,
ne?
Exakt.
Dass du dann Marathon durchläufst und nicht irgendwie, keine Ahnung,
ist nicht ums
Bestzeit
Durchlaufen
ist ja dann
kommt,
egal, aber einfach eine schnelle Zeit und du fühlst dich gut dabei, hast einen geilen Tag.
Ja, diese Party-Pace.
Unter Gleichgesinnten.
Das ist ja Party-Pace.
Genau.
Und die Party-Pace
verändert sich natürlich. Mallorca 312, 100% Party-Pace.
Die Party-Pace verändert sich natürlich und auch die Party-Pace, das ist ja auch das Geile, die tut nachher auch weh, aber im Schmerz passiert noch was.
Genau.
Und es verpufft nicht, weißt du?
Ja.
Das ist der große Unterschied.
Du brichst halt nicht komplett.
Genau. Es ist halt ein Riesenunterschied, ob die Party-Pace dann von Anfang an, keine Ahnung, ich sag jetzt mal Viererschnitt ist. Und wenn es nachher am Ende Fünferschnitt ist, dann ist es keine Party-Pace mehr. Das ist dann.
Nee, das muss schon noch 4:30, 4:20
dann ist
muss
das,
schon noch sein.
Das ist das große Sterben, weißt du?
Ja,
so.
Dann bist du, das ist nämlich die Gefahr. Da hatte ich auch am Mallorca 312 rückblickend am meisten Angst vor. Das habe ich heute auch beim Voiceover. Ich habe heute das Voiceover gemacht für das Video von den ganzen GoPro-Shots. Und da habe ich das am Anfang nochmal gesagt, weil da hatte ich am meisten Angst vor, dass diese Party-Pace am Anfang, wo du dich gut fühlst, doch nicht Party-Pace war, sondern vielleicht ein bisschen drüber. Und ich sag dir, ganz viele auf der Strecke sind ein bisschen zu viel Party-Pace angegangen und die wurden dann wieder eingesammelt und sind echt gestorben. Also das ist,
Die haben übersteuert.
Die haben übersteuert.
Die haben gnadenlos übersteuert.
Die haben am Anfang zu viel von dem, wo es noch Happy Hour gab.
Genau.
Wo die Energie im Körper noch da war. Die Happy genau. Hour haben sich zu viel von bedient. Ja.
Die Party geht los, wenn Espresso Martini bestellt wird, nicht vorher. So, das ist es. Das ist es. Und das ist das Motto. Das muss das Motto fürs Wochenende sein. Bei allen langen Einheiten nicht schon in der Happy Hour euer Pulver verschießen, sondern warten, bis
nicht
der Espresso.
Nicht schon in der Happy Hour Espresso Martini bestellen.
Nee, oh. Dann ist das Rennen oben am Stausee am Putsch Major vorbei. Dann sitzt du da an mir und denkst, okay, ich roll jetzt nach Hause, keine Chance. Oh, das wäre fies. Happy Hour Espresso Martini. Ja, komm, das Wort ist gutes Wort, um das Wochenende einzuleiten.
So nennen wir den Podcast.
Happy Hour
Espresso Martini in der Happy Hour.
Guck mal, haben wir auch gleich den Namen gefunden. Hervorragend. Also, nicht übersteuern. Die Konstanz machst.
So sieht's aus. So. Tschüss, Leute. Schönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Bis denn.
Ciao, ciao.